Es ist wieder soweit. Die Bundesliga der Frauen, sie ist zurück aus ihrem Winterschlaf und hat auch schon so einiges mitgebracht an Geschichten, über die es sich zu sprechen lohnt. Deswegen wollen wir hier alle Spiele besprechen dieses 13. Spieltags, auch wenn eins davon abgesagt wurde. Also es sind nur 5 Spiele, über die ich jetzt mit meinen Gästen Helene Altgeld und Florian Rümmele sprechen werde, jetzt hier im Rasenfunk.
Ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr hier seid und schön, dass meine Gäste hier sind. Helene, wie schön, dich zum 19. Mal im Rasenfunk zu begrüßen, wie wir vor der Sendung rausgefunden haben. Schön, dass du da bist.
Ja, 19 Mal und jedes Mal eine Freude.
Ach,
danke.
Das freut mich doch sehr. Zum 20. Mal gibt es einen Obstkorb. Nee, dann muss ich viele Obstkörbe noch verschicken. Das kriege ich leider nicht hin, aber sehr schön, dass du schon so oft hier warst. Und ich hoffe natürlich, dass wir auch irgendwann Florian Rümmele hier zum 20. Mal begrüßen dürfen. Flo, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Wenn ich zählen würde, wie oft wir uns schon in Pressekonferenzen jetzt digital gesehen haben, dann geht es schon eher mal in die Richtung langsam. So war es ja auch unter anderem bei der Pressekonferenz von Alex Strauß jetzt vor dem Spiel gegen Leipzig. Damit wollen wir allerdings nicht in diese Sendung starten, sondern wir beginnen mit dem Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Jena, eben jenem Spiel, das wir im Grunde gerade gesehen haben, denn wir nehmen am Montagabend mehr oder weniger nach Abpfiff auf. Wie immer haben wir die Spiele aufgeteilt. Helene hat sich das Spiel genauer angeguckt. Und was hat sie gesehen? Sie hat unter anderem gesehen, dass Jena sehr früh und hoch gepresst hat, also in der Anfangsphase, dafür aber gleich fast bestraft worden wäre. Wolfsburg spielt sich wunderbar durch. Jule Brandt kann nach innen ziehen. Wenn sie dann noch einmal passt, statt zu schießen, steht es vielleicht schon in der dritten Minute 1-0. Allerdings, so arg viel länger dauert es dann doch nicht für den VfL. Es gibt immer wieder gute Chancen und vor allem nach Ecken ist Wolfsburg gefährlich und Jena gleichzeitig auch anfällig. 18. Minute, das ist jetzt noch keine Ecke, aber ein Freistoß. Huth schießt einen Freistoß in den Strafraum auf Minge am zweiten Pfosten. Die passt nochmal nach innen, wo Behrens da in den Ball über die Linie drückt. Und nur 2 Minuten später, in der 20. Minute, dann ist es eine Ecke, die Svenja Huth von rechts direkt aufs Tor zieht, auf den kurzen Pfosten. Da fälscht Stresser den Ball noch so ab, dass Jasmin Janning nicht mehr hinkommen kann. Und es steht schon 2-0 für den VfL. Brandt vergibt dann eine sehr gute Chance, Popp verfehlt das Tor knapp, nach dem Seitenwechsel schießt allerdings auch Geißer an die Latte, genauso wie Schelland auf der anderen Seite, also es ging fröhlich hin und her, allerdings dann doch mehr in Richtung Jenaer Tor und das hat man unter anderem dann in der 66. Minute gesehen, Huth findet mit einem Freistoß Minge, die per Kopf das 3-0 erzielt. Es gibt keine Chance für Janning, die den Freistoß selbst noch so ein bisschen eingeleitet hatte. Sie hatte Bärenstein 2-mal aussteigen lassen und dann aber einen zu kurzen Pass gespielt und beim Versuch, den wieder zurückzuerobern, gab es dann das Foul, das zum Freistoß geführt hat. Sie kann sich später noch auszeichnen, Jasmin Janning, also sie pariert super gegen Bärenstein, gegen Minge und gegen Jonsdott hier. Bei letzterem war es sogar innerhalb von wenigen Sekunden, diese 2 Paraden. Aber am Ende ist es dann eben doch, Helene, ein deutlicher Sieg für den VfL Wolfsburg. Natürlich auch das, was man erwarten würde aus Sicht des VfL. Gibt es denn dennoch irgendetwas zu kritisieren aus Wolfsburger Sicht an diesem ersten Auftritt, also Pflichtspielauftritt in diesem Jahr?
Tommy Stroth hatte zwischendurch auf jeden Fall ein bisschen was zu kritisieren. So ganz am Anfang hat man ihn einmal gehört, da hat er geschrien, breiter, breiter. Also ja, ganz am Anfang hat es Wolfsburg erstmal vielleicht nicht so sehr geschafft, Jena ja eben auseinanderzuziehen. Mhm. Und es gab schon auch diese Phase dann nach der Halbzeitpause, die du angesprochen hast, wo eben Geißer ans Lattenkreuz geschossen hat. Und sonst hatte man auch das Gefühl, Jena kommt jetzt ein bisschen rein. Sie sind ein bisschen griffiger, kommen mehr in die zweiten Bälle. Ja, also holen sich so ein bisschen ihre Präsenz im Spiel zurück. Aber am Ende hat sie Wolfsburg dann doch wieder so ein bisschen reingedrückt. Also ich würde sagen, der Erkenntniswert von dem Spiel ist alles in allem eher gering. Wir haben gelernt, Wolfsburg ist ziemlich gut bei Standards. Wir haben gelernt, Jena ist nicht so gut bei Standards. Das ist nicht unbedingt was wir nicht vorher schon wussten. Jena hat ja auch schon gegen Hoffenheim 2-mal nach Standards Tore kassiert. Also ja, das wissen sie alle, dass sie daran arbeiten müssen. Ja. Und Wolfsburg hat eben Spielerinnen wie Minge, Popp etc., die da einfach sehr gut positioniert sind und das sehr gut ausnutzen. Und natürlich tolle Flanken von Huth, die das da mal um mal wieder sehr schön reingeschlagen hat.
Also Ich habe ja gerade zwei Gymnasiastinnen in meinem Haushalt und da gibt es gerade lebhafte Diskussionen darüber vor Schulaufgaben und erwarteten Stehgreifaufgaben. Was ist Grundwissen und kann erwartet werden von den LehrerInnen und was ist neu zu lernen und wird abgefragt werden? Und da würde ich ja sagen, also dass Wolfsburg stark bei Standards ist, das ist Grundwissen. Das haben wir nicht neu gelernt, aber wir haben es bestätigt bekommen. Diese Phase, in der Jena dann diese eine große Chance hatte und so ehrlich muss man ja sein, mehr war es nicht. Jena hatte 3 Schüsse, Wolfsburg glaube ich 23 oder 28, 28 waren es am Ende sogar, also klares Schussverhältnis pro Wolfsburg. Glaubst du, da steckt irgendetwas Größeres dahinter? Also ich verstehe natürlich, dass Tommy Stroth sich darüber ärgert und ich habe auch das nachvollziehen können, dass er mehr Breite gefordert hat, weil Jena stand in einem 5-4-1, nicht in dem 4-1-4-1, was wir oft gesehen haben. Und damit haben sie eben die Breite sehr gut abgedeckt und du musstest irgendwie versuchen, die 4 auseinanderzuziehen, also quasi die zweite Verteidigungslinie, damit du da reinspielen konntest. Und da hat es Wolfsburg manchmal ein bisschen, standen einfach die 3 Innenverteidigerinnen im Aufbau ein bisschen nah beieinander. Ich würde aber sagen, das ist ein Detail, genauso wie diese Chance von Geißer, die ist für Jena natürlich ein Lichtblick und für Wolfsburg hat man Glück gehabt, dass Kathi Hendrich den noch so abfälscht, dass er an die Latte geht. Aber eigentlich ist doch nichts passiert aus Wolfsburger Sicht, oder? Also, dass da irgendwie was falsch gewesen wäre, groß, meine ich.
Nee, ich würde es jetzt auch nicht so stark kritisieren. Eben diese Chance von Geißer kam ja auch wieder, dann langer Diagonalball, ganz schön gespielt eben, gut, dass sie es dann noch erreicht. Aber das hat halt auch wieder gezeigt, das war die einzige Waffe, die Jena in diesem Spiel hatte und es war doch ein recht stumpfes Schwert. Also ja. In den meisten Fällen ist dieser lange Ball dann doch nicht angekommen. Da waren die Wolfsburger Innenverteidigerinnen ja schnell da. Und ja, ich denke, es war ein souveräner Auftritt von Wolfsburg. 28 Schüsse. Sie hatten auf jeden Fall noch die Chancen, um ein bisschen mehr Tore zu machen. Aber ich würde jetzt auch nicht von dem allergrößten Chancenwucher sprechen. Ich würde sagen, sie haben ihr Programm einfach sehr gut abgespult. Sie hatten zwischendurch auch noch so ein paar kleine Highlights. Behrenstein hat mal schön rumgedribbelt. Justine Scherland fand ich noch sehr gut. Hat ja ihr Startelfdebüt gegeben. War auch ziemlich nah dran an einem schönen Treffer direkt. Also ich finde, es hat auf jeden Fall gezeigt, Wolfsburg hat ein paar Spielerinnen, die noch Potenzial haben, noch mehr zeigen können oder eben jetzt neu reinkommen können. Eben Shelland, aber auch Pedemors, die ja jetzt früher zurückgeholt wurde von ihrer Leihe und Caitlin Dijkstra, die jetzt wieder von der Verletzung so richtig erst zurück ist, obwohl sie auch schon länger bei Wolfsburg ist. Und ja, das sind alles Spielerinnen, die wir heute gesehen haben, wo ich ziemlich gespannt drauf bin, wie sie sich dann in der Rückrunde präsentieren. Und das wird sicherlich auch ziemlich entscheidend werden, wenn wir dann auf das Rennen um die Meisterschaft blicken. Weil ich finde, in der Hinrunde hat man ja gerade gesehen, dass die Transfers, die Wolfsburg getätigt hat, dass sie eben so wichtig waren. So eine Menge, wo man denkt, die ist schon Jahre in Wolfsburg, wie sie spielt. Mhm. Und das ist einfach nicht der Fall. Und ja, da muss man sie für loben, finde ich. Und von daher bin ich sehr gespannt, wie die neuen Spielerinnen sich da auch weiter integrieren. Und von daher, ja, ist das vielleicht so ein kleiner Erkenntniswert dann von dem Spiel, dass es vielleicht ganz gut laufen könnte weiterhin. Und da muss man, glaube ich, echt den VfL-Verantwortlichen auch mal ein bisschen den Hut ziehen, weil ja, viele von den Abgängen merkt man jetzt gerade nicht mehr so stark. Auch wenn Jena natürlich jetzt nicht der krasse Test war und sowas. Also ja, da wird die Defensive absolut nicht sehr gefordert. Trotzdem, ja, finde ich schon, dass sie es beim Kaderzusammenbau gut machen, da wirklich aus verschiedenen Ecken Spielerinnen auch holen, ja.
Eine Personalie, die mich überrascht hat, beim Blick auf die Aufstellung, war ja die Position der Torhüterin, dass Annika Borbe quasi für mich, von der Hinrunde war sie die Nummer 3 hinter Lisa Schmitz und Merle Frohms jetzt das Spiel bekommt. Im Wintertrainingslager haben sich beide abgewechselt, also Frohms und Borbe. Der Reporter bei Magenta hat ein bisschen darauf spekuliert, dass Tommy Stroh den Wechsel vollzogen hat aufgrund der Körpergröße von Borbe, weil er Jena sehr flankenintensiv erwartet hat. Ich habe mich aber gefragt, ob da vielleicht ein Zusammenhang darin bestehen könnte, dass Merle Frohms ihren Vertrag nicht verlängert und dass man eben sagt, okay, jetzt gehe ich eben mit einer Torhüterin vielleicht in die Rückrunde, von der ich auch weiß, dass sie im nächsten Jahr noch im Kader steht. Was habt ihr da für eine Meinung zu?
Ich habe da sogar Informationen zu, denn ich habe mir dieselbe Frage gestellt, Flo. Und wir haben auch, bevor du in den Call mit reingekommen bist, haben Helene und ich auch schon genau darüber diskutiert. Ich kann da Informationen liefern und zwar von Nice Cookie. Die hat mir auch schon ganz toll bei der Vorbereitung auf Wolfsburg in der Saisonvorschau geholfen. Im Discord vom Rasenfunk. Da hat sie nämlich geschrieben, Merle Frumps ist gerade angeschlagen. Und das war der Grund, dass Anneke Borbe gespielt hat. Aber es wurde offenbar nicht gut kommuniziert, wenn wir drei es nicht wussten, aber auch der Kommentator es nicht wusste. Das ist dann durchaus zumindest kurz festzuhalten. Aber da war ich auch kurz überrascht. Aber es sollte ja kein Thema werden. Also außer, dass man einmal in einer Szene gesehen hat, Borbe kann das auch, was Janning auf der anderen Seite gemacht hat, nämlich gleich zwei Spielerinnen austribbeln. Das war so ein kleines Kabinettstückchen. Und ansonsten glaube ich, bei aller Zurückhaltung, die auch richtig ist, weil Jena ist jetzt nicht der Prüfstein, musst du trotzdem erstmal ins Jahr gut reinstarten. Fand ich schon zwei Dinge noch auffällig. In der ersten Hälfte war das Jule Brandt, wie viel Aktion die reingebracht hat und dass sie eigentlich die Spielerin war, die am häufigsten mit einem tiefen Lauf hinter die Kette richtig Aktivität auch reingebracht hat. Das kam gar nicht so sehr von Popp und von Bernstein, sondern eigentlich mehr von Jule Brandt in der ersten Hälfte. In der zweiten wurde es dann anders. Und das Zweite, wir haben hier im Rasenfunk ja schon öfter das Positionsspiel von Wolfsburg kritisiert, dass die Abstände manchmal sehr groß werden, dass es manchmal sehr früh klar ist, über welchen Flügel spielen sie jetzt. Das war jetzt nicht komplett anders gegen Jena, aber ich hatte schon den Eindruck, dass das alles ein bisschen besser auf sich abgestimmt ist, mit den eben eigentlich sehr breiten Dreieraufbau, mit zwei Außenspielerinnen, die klar in die vorderste Linie schieben, aber eben nicht so, dass der Passweg von der rechten und der linken Innenverteidigerin 20 Meter zur nächsten Spielerin ist. Das war nämlich das Problem manchmal in der Hinrunde. Sondern sie haben es eigentlich ganz gut geschafft, dass es da kürzere Passmöglichkeiten gibt, dass immer jemand tief kommt, dass es da eine Bewegung gibt. Das hat mir in dem Spiel sehr gut gefallen und auch besser als in manchen der Hinrundenspiele. Vielleicht ist das noch was, was sich verfestigt.
Ja, es wirkte auf jeden Fall ziemlich flüssig insgesamt, das Spiel. Auch eine Lynn Wilms, die da wirklich immer ihre Seite rumgerannt ist wie so ein Aufziehauto. also schier unerschöpfliche Laufkraft und ja, eben die Flanken von Hut, Brandt sehr aktiv. Ja, auch wenn sie wieder so ein bisschen Licht und Schatten gezeigt hat mit ihrer Chancenverwertung. Aber gut.
Da werden wir heute noch öfter drüber sprechen, über das Thema Chancenverwertung, glaube ich. Entschuldigung, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles in allem ein solider Auftritt. Ja, Entschuldigung, jetzt bin ich dir da voll reingegrätscht. Das hätte man sich vielleicht von Jena manchmal gewünscht in diesem Spiel, auch wenn es schwierig war. Bei Jena, finde ich, halten sich die Erkenntnisse auch im Rahmen. Also zu Jena ist noch zu sagen, das Nachholspiel gegen Hoffenheim hat man verloren. Da hat man auch unter anderem die ersten beiden Tore nach Ecke kassiert. Jetzt hier auch alle Tore nach Standards. Wenn man kritisch sein wollen würde, könnte man auch das zum Beispiel auch auf Wolfsburger Seite anmerken. Ihr habt immer Standards gebraucht für die Tore, aber fände ich jetzt ein bisschen albern bei dem Chancenübergewicht. Gibt es zu Jena irgendwelche neue Erkenntnisse, außer dass wir alle halt drauf warten, wie es dann im direkten Duell mit Potsdam geht und vielleicht jetzt dann noch, also gegen Freiburg hat man ja tatsächlich in der Hinrunde auch punkten können, also jetzt direkt am nächsten Spieltag, aber gibt es darüber hinaus irgendwas, was dir noch aufgefallen ist an Jena?
Nicht so viel, muss ich sagen. Also ja, sie warten jetzt seit Oktober in der Bundesliga auf ein Tor. Das ist echt schon mal so eine Statistik, die man nicht so gerne haben will. Man hat halt wieder gesehen, in einigen Szenen haben sie schon gut verteidigt. Also manche Basics haben sie schon drauf. Aber nach vorne ist es halt einfach wirklich schwierig. Und ich glaube, da kann ich jetzt auch nicht so viel Neues liefern. Das wurde im Rasenfunk jetzt auch schon x-mal durchgekaut.
Ja, ehrlich gesagt geht es mir auch so. Ich bin total euphorisch in diesen Spieltag reingegangen, weil ich mich so gefreut habe, die jetzt alle wieder spielen zu sehen und zu sehen, was die verbessert haben. Und dann kommt man relativ schnell zu der eigentlich naheliegenden Erkenntnis, naja, im Grunde spielen sie schon alle noch so wie in der Hinrunde. Und das ist halt im Fall von Jena dann ein bisschen frustrierend, weil man eigentlich wirklich kaum etwas Neues sagen kann. Der Weg zum gegnerischen Tor ist einfach irre weit. Ja, es gab diese kurze, hohe Pressingphase in der zweiten Hälfte auch nochmal. Logischerweise können sie das aber nicht durchziehen. Und das kann man ihnen auch nicht zum Vorwurf machen. Aber es ist trotzdem, also sie stehen bei 3 Toren, sie haben 26 kassiert. Bleibt weiter der große Unterschied zur Turbine. Aber ansonsten gibt es wenig Neues zu sagen. Wir schauen mal, wie es jetzt dann weitergeht für Jena. 2 Punkte Vorsprung hat man ja aktuell auf Potsdam und spielt jetzt eben zu Hause gegen Freiburg. Und da gab es eben den ersten Punkt in der Hinrunde. Für den VfL geht es jetzt dann zum 1. FC Köln. Wolfsburg bleibt dran an Bayern und Frankfurt, hat nur einen Punkt Rückstand. Und Wolfsburg hat jetzt ein wirklich knackiges Programm, würde ich sagen. Also Köln auswärts, da würde ich vielleicht noch ein Ständchen dran machen, das sollte dann doch hinhauen. Aber auswärts dann im DFB-Pokal bei der TSG, zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, auswärts in Leipzig, auswärts in München. Ihr erinnert euch vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, das war auch in der Hinrunde schon dieser Stretch, der so ein bisschen steinig verlief, unter anderem das Auswärtsspiel in Frankfurt für Wolfsburg. Sind wir mal gespannt, wie sie jetzt dann in dieser Phase der Saison damit umgehen können. Und Champions League wird ja auch noch mit dazukommen, da wissen wir nur immer noch nicht die Gegnerin. Warum auch sollte man das jetzt schon auslosen? Lasst uns doch noch länger warten. Naja, irgendwann ist es ja dann soweit. Und am Freitagabend war es soweit, dass dann auch der amtierende Tabellenführer eingreifen durfte in den Spieltag. Er durfte ihn sogar eröffnen, nämlich Eintracht Frankfurt. Und das gleich in einem Topspiel zu Hause gegen Leverkusen. Leverkusen hat das entwertete Spiel vom ersten Spieltag nämlich nachgeholt gegen den SC Freiburg, hat das wieder gewinnen können. Deswegen wussten wir dann eben schon vor dem Spieltag, aha, Leverkusen ist wirklich nah dran an der Spitze und es ist eben ein direktes Spitzenduell und so sah dieses Spiel dann auch aus. Es ging rauf und es ging runter. Laura Freigang vergibt zwei sehr gute Chancen. Dann kann Kramer nach einer Flanke schießen und verpasst das Tor nur um Zentimeter und in der 22. Minute passiert dann die erste Szene, die zu einem Tor führt. Kögel passt einen hohen Ball zu ungenau und so kann Wolter einen klasse Ball auf Anjomi schlagen. Die ist durch, weil Turani die Tiefe nicht abgesichert hat. Anjomi geht an Voll vorbei, legt sich den Ball eigentlich zu weit vor, wird von Volls Oberkörper aber am Knie getroffen und Wacker gibt daraufhin zu Recht Strafstoß. Sarah Dorsen tritt an und trifft zum 1:0 und zum ersten Mal in dieser Saison, am 13. Spieltag, liegt Leverkusen in einem Spiel zurück. Wie würden sie darauf reagieren? Gut haben sie reagiert. Also Wolter blockt gerade noch einen Schuss von Kramer zur Ecke. Die pariert dann Johannes auch noch vor der Linie und in der 34. Minute ist es dann aber soweit. Ich kann euch leider immer noch nicht auflösen, wie es zum Schuss von Lea Williams dort hier kam, denn jede Zeitlupe steigt zu spät ein, weil vorher wurde eine Wiederholung gezeigt. Was ich euch sagen kann ist, es war ein sehr schöner Schuss, er schlägt im Winkel ein, er kam etwas überraschend, aber warum sie da so viel Platz hatte, ob es da vielleicht auch eine Bewegung von Stina Johannes gab, die sie eingeladen hat zum Schuss, ist leider nicht zu analysieren. Fakt ist, 1:1, 34. Minute. Wie lang hält dieses Ergebnis? Nicht mal 120 Sekunden. In der 36. Minute verteidigt nämlich Ostermeier eigentlich sehr gut nach vorne, aber fehlt dann, als der nächste Fehlpass gespielt wird und dann schaltet die SGE sehr schnell um und Reuteler spielt den 3-gegen-2-Konter super aus mit einem Pass auf Anjomi. Die lässt Turani aussteigen und trifft zum 2:1. Das heißt, fast unmittelbar nach dem Ausgleich geht die Eintracht wieder in Führung. Leverkusen hat bis zur Halbzeit noch weitere Möglichkeiten, aber entweder blockt eine Verteidigerin oder Kramer verfehlt das Tor nach einem Fehler von Johannes knapp. In der 49. Minute dann allerdings fällt erneut der Ausgleich. Williams dort hier bringt eine Ecke von rechts nach innen. Dorsung klärt den Ball mit der Schulter genau auf Piljic, die mit einem wuchtigen Schuss genau in den Winkel trifft. War wirklich ganz, ganz toller Schuss. Aber wieder ist es so, dass es nicht mal 120 Sekunden dauert und die Eintracht erneut führt. 51. Minute. Anjomi schlägt einen Zauberpass auf Reuteler, die Turani entwischt und perfekt ins linke Eck trifft zum 3:2. Es gibt noch weitere Chancen, also Freigang zum Beispiel vergibt das 4:2. In der 6-minütigen Nachspielzeit vergibt auch Schenn eine Chance noch für Leverkusen. Frankfurt zittert eigentlich bei jedem langen Ball, aber irgendwann ist dann Schluss und man hat dann auch keinen Schuss mehr zugelassen nach dieser Schenn-Chance. Und so, Flo, gewinnt eben die Eintracht mit 3:2, bleibt damit an der Tabellenspitze, hat sich allerdings auch verwundbar gezeigt. Ist das der Unterschied vielleicht gewesen, den wir in dem Spiel gesehen haben, zwischen einem Team, was schon ein Pflichtspiel hatte am Sonntag vorher und vielleicht deswegen schneller im Rhythmus sein konnte? Oder wie würdest du das einordnen, dass die Eintracht sich da ja durchaus auch schwer getan hat, bei allen Dingen, die man auch gut gemacht hat?
Ja, also Leverkusen hatte, glaube ich, schon den Vorteil, dass man das eine Spiel in Freiburg auch hatte, wo man auch klar gewonnen hat. Freiburg war da wirklich auch schlecht. Auf der anderen Seite hat es Frankfurt aber nicht geschafft, das Spiel zu beruhigen. Und da ich sie individuell schon höher einschätze als Leverkusen, hätte ich das eigentlich schon erwartet, dass wenn du dann zum zweiten Mal in Führung gehst oder auch zum dritten Mal, erst nach ab dem 3:2 wurde es dann so langsam etwas, diese wilde Phase, etwas gebrochen, fand ich. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, diese Souveränität, dass man es dann tatsächlich auch ein bisschen Ball und Gegner laufen lassen kann. Das war aus meiner Sicht jetzt nicht der Fall. Das war ein sehr wildes Spiel, wie du schon gesagt hast. Es gab sehr viele Chancen. Ich habe sehr viele Sachen aufnotiert. Ich habe mich nach dem Spiel gefragt, ob es jetzt ein hochklassiges Spiel war oder ob es eigentlich ein Spiel war, wo sehr viele Fehler passiert sind und weil Leverkusen eigentlich aus fast allem, was sie hatten, ein Tor gemacht hat, es eben dann auch so rasant wurde. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher in der Bewertung, ob das jetzt wirklich ein individuell gutes Spiel war oder ob es einfach nur ein wildes, rassiges und deswegen unterhaltsames Spiel war. Also da bin ich auch auf eure Meinung gespannt. Schlussendlich, hat Frankfurt, glaube ich, Leverkusen sogar ins Spiel kommen lassen, weil sie am Anfang, du hast es angesprochen, von Laura Freigang, ein, zwei gute Chancen haben liegen lassen. Dann mit der ersten Chance, die Leverkusen eigentlich hat, können sie das Tor machen von Kramer. Sie haben es so ein bisschen ins Spiel kommen lassen nach dieser sehr guten Anfangsviertelstunde, die Frankfurt hatte. Da hat vielleicht ein bisschen der Killerinstinkt gefehlt. Hashtag Chancenverwertung. Und ja, dann am Schluss, oder halt in der Mitte des Spiels, was ich schon sagte, fand ich so ein bisschen, haben sie zu sehr ein wildes Spiel zugelassen. Und das hat dann Leverkusen in die Karten gespielt, aus meiner Sicht.
Ja, also ich als Highlight Schauerin war auf jeden Fall sehr begeistert, weil es waren wirklich tolle Tore, vor allem auch von Leverkusen, also William Stott hier. Wir kennen die Entstehung nicht, aber ja, fantastisch. Das sehen wir bestimmt noch in der Abstimmung zum Tor des Monats der Sportschau wieder. Würde mich wundern, wenn nicht. Aber auch Pilic, so schön satt getroffen, fand ich wirklich sehr, sehr schön. Aber ja, selbst in den Highlights hat man schon gesehen, dass Frankfurt da einige Chancen liegen gelassen hat. Und ich dachte mir schon so ein bisschen, dass das in der Rückrunde vielleicht noch Thema wird, weil sie einfach so krass effizient waren bis jetzt. Also sie haben ja 10 Tore insgesamt mehr gemacht als ihr Expected Goals Wert und viel mehr als jedes andere Bundesliga-Team. Auch Freigang selbst war sehr effizient und dachte ich mir schon, ob sie diese Statistik noch so 100% halten können. War ich mir nicht ganz sicher. Natürlich habe ich recht behalten.
Und betrifft ja auch die andere Seite des Balles. Also Eintracht Frankfurt hat ja auch ein bisschen weniger Tore kassiert, als eben der Expected Goals Allowed Wert eigentlich aussagt. Jetzt wissen wir alle, dass das eine Statistik ist und das andere die Wahrheit, die umgesetzt wurde. Aber so komplett überrascht es einen dann eben nicht, wenn man doch hin und wieder Chancen zulässt, weil wir das in der Hinrunde schon gesehen haben. Nur da haben es eben im Grunde alle Teams bis auf Werder Bremen nicht bestraft, dass Eintracht Frankfurt da doch was zulässt. Ich glaube, Flo, um auf deine Frage zurückzukommen, wie hochklassig dieses Spiel war. Also meinem Eindruck nach haben wir eigentlich dieselbe Anzahl an Fehlern, Fehlpässen, Stellungsfehlern, verlorenen Dribblings gesehen, die so normal sind für ein Spiel. Nur beide Teams waren halt einfach sehr gut darin, daraus etwas zu kreieren. Also die Konter von Frankfurt waren einfach richtig, richtig gut. Da haben sie auch noch was liegen lassen. Und ich finde aber auch, dass Leverkusen das sehr gut gemacht hat. Leverkusen hat unheimlich aggressiv gespielt, indem sie ihre letzte Kette im Grunde bis zur Mittellinie vorgeschoben haben, wenn Eintracht Frankfurt tief den Ball hatte. Das heißt, sie haben eben das Spielfeld möglichst klein gemacht. Sie haben möglichst frauorientiert gepresst. Sie waren da mit vielen Spielerinnen und es war eben so, wenn eine Spielerin überspielt wird, kommt gleich die zweite dazu, gibt es einen unsauberen ersten Kontakt von der Frankfurterin, dann kommt gleich die Leverkusenerin mit rein. Und andersrum war es aber genauso. Eintracht Frankfurt war auch eben sehr, sehr gut in den direkten Duellen. Und deswegen gab es auch diese Phasen, die nicht so strukturiert waren, in denen aber immer was passiert ist. Und in denen du auch immer das Gefühl hattest, ja gut, wenn sie jetzt den Ball langschlägt, dann kann es sein, dass die Kamera umschwenkt. Man sieht es ja leider dann eben, wir haben ja leider kein Feed, wo man alle Spielerinnen sieht. Und es kann sein, dass Anyomi wieder alleine auf voll zuläuft. Und so habe ich dieses Spiel empfunden. Und muss dann sagen, dass ich das von beiden Teams eigentlich erstmal sehr positiv fand, was man da sehen konnte. Also die SGE ist die verdiente Siegerin in diesem Spiel, weil sie doch die größeren Chancen hatte und hinten raus, ich weiß nicht, ob es was Körperliches war, das Leverkusen da nachgelassen hat oder ob es vielleicht abgeklärt hat von Frankfurt war, vielleicht auch beides, aber da fand ich, war die Kontrolle schon relativ eindeutig auf Frankfurter Seite. Es ist total unnötig, dass sie hinten raus nochmal sich selber durch so eine sehr tiefe Feldposition in Probleme bringen, weil dann einfach Leverkusen jeden Ball lang reinschlägt und Emily Brackstadt wird dann auch eingewechselt und dann weißt du, okay, alles klar, jetzt steht da vorne drin die größte Spielerin der Liga und auf die wird jetzt einfach immer wieder jeder Einwurf und jede Flanke geschossen und dann ist sie aber auch immer wieder zum Kopfball gekommen. Also ich weiß gerade nicht, welcher Co-Trainer von Nico Arnautis das war, aber der ist ja verzweifelt, dass sie es beim Einwurf nicht hinbekommen haben, eine Spielerin vor Brackstadt und eine hinter Brackstadt zu stellen. Aber die Spielerinnen, die waren so drüber, voll mit Adrenalin, die haben das ja, die konnten das einfach in dem Moment nicht umsetzen und deswegen war das so. Es war aber unnötig, finde ich, dass die Eintracht da nochmal so in leichtere Probleme gekommen ist und auch wirklich noch diesen Schuss von Chen zulässt. Aber darüber hinaus fand ich schon, dass die Eintracht das solidere Team war, das bessere Team, dementsprechend auch verdient gewonnen hat. Aber es war ein wunderschöner Auftakt in den Spieltag. Ich fand es fantastisch.
Ja, definitiv. Aber gerade was du gesagt hast, da will ich nochmal einhaken. Ich finde, Frankfurt hat sich die Situation ein bisschen selbst zuzuschreiben, weil halt Anautis alle guten, sehr gut aufgelegten Spielerinnen an diesem Tag rausgenommen hat. Also er hat Freigang rausgenommen, er hat dann Jomi rausgenommen, er hat Reuteler rausgenommen. Stimmt. Und das war schon so, du hattest schon das Gefühl, er parkt jetzt den Bus. Natürlich hat er auch offensiv gewechselt oder zumindest, glaube ich, in 2 von 3 Fällen, die ich jetzt genannt hatte, hat er positionbedingt gewechselt, aber es war qualitativ einfach ein Downgrade zu diesen 3 Spielerinnen, die wirklich super aufgelegt waren. Und da stelle ich mir schon die Frage, was das vielleicht auch ein Zeichen für die Mannschaft dann gibt, wenn du dann erst mit Reuteler eine Spielerin rausnimmst, die 2 Tore vorlegt oder mit 2 Toren beteiligt ist, an Jomi auch, Freigang die Top-Torschützen rausnimmst, die sicherlich nicht ihren besten Tag hat, aber das hatte für mich schon so ein, ja, das hatte schon so ein Zeichen an die Mannschaft, aber nicht das richtige Zeichen aus meiner Sicht. Und dann war es nur logisch, dass dann Leverkusen gerade auch mit der Einwechslung von Brakstad sie eben reindrückt. Und wenn du dann nur ein Tor vorne bist, ja, kannst du es da dann auch wirklich verspielen. Und wenn jetzt Frankfurt 2 Punkte weniger hätte, wenn Leverkusen das 3-3 noch gelingt, das kann meisterschaftsentscheidend sein. Also da fand ich die Wechsel nicht ganz gut. Aus meiner Perspektive, man weiß natürlich nie, waren die Spielerinnen angeschlagen oder was steckt da dahinter? Aber das ist mir aufgefallen, sagen wir es mal so.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das so kritisch sehen würde, weil wenn ich mir angucke, wer da gekommen ist, Carlotta Wamser und Lara Prasnica. Also ja, Anjomi hat einen sehr guten Tag und Laura Freigang hat aber ehrlicherweise einen schlechten Tag und trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Also sprich, sie hatte ihre Chancen so wie immer, nur sie hat sie diesmal nicht gemacht. Und das ist ja dann quasi auf sehr hohem Niveau schon ein schlechter Tag. Dann kommt noch Chiba, kommt hinten raus noch als Entlastungsspielerin vielleicht für Konter. Also ich verstehe deinen Punkt und man kann das auch so, ich glaube im Kommentar, ich glaube, ich habe es auf Magenta Sport gesehen. Ja, es müsste Katrin Lehmann gewesen sein, die das gesagt hat. Die hat das auch ähnlich gesehen, ob man jetzt so wechseln sollte. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht so ein Hindsight-Bias ist, dass wir jetzt so in der Rückschau, wir haben halt gesehen, dass sie am Ende noch Probleme bekommen haben und dann führen wir es auf die Auswechslung zurück. Ich glaube, es war eher einfach ein All-In-Gehen von Leverkusen, was Frankfurt letztlich nochmal ins Wanken gebracht hat. Weil bei Leverkusen hast du diesen Effekt gemerkt, dass die gar nichts mehr zu verlieren haben. Also jetzt schon. Die Saison ist jetzt schon absolut fantastisch und deswegen haben die mit einem irren Risiko gespielt und manchmal auch zu viel. Also Turani wurde 3-mal entscheidend überlaufen. 1-mal kann sie nichts dafür. 2-mal hätte sie sehen können, dass sie jetzt sich absetzen muss. Also dass jetzt der Pass in die Tiefe kommt. Das war antizipierbar. 1-mal finde ich was, undurchsichtige Situation, nicht ganz so einfach. Auch Ostermeier hat ihr da nicht genug geholfen. Also sie wurden für dieses Risiko auch bestraft und trotzdem sind sie es einfach das ganze Spiel über gegangen. Sie haben irre hoch rausgepresst. Christine Kögel, die hat eigentlich kein gutes Spiel gemacht auf ihrem Niveau, aber weil sie so gut spielt in dieser Saison und so eine wichtige Rolle auch gerade spielt in der Offensive, hatte sie trotzdem ihre Offensivaktion. Also sprich, das, was Laura Freigang auf der einen Seite war, war irgendwie Christine Kögel auf der anderen Seite. Unglücklich und doch irgendwie eigentlich ein gutes Spiel. Vielleicht war so der Knackpunkt González als Rechtsverteidigerin. Ich finde, die hatte einzelne Situationen mit dabei, wo du gesehen hast, die hat noch nicht so die defensiven Abläufe verinnerlicht, würde ich jetzt mal sagen. Also es gab eine Szene, da hat sie rausgeschoben aus der Kette auf 2 Frankfurterinnen. Also sie hat sich in eine Unterzahlsituation hineinbegeben und sie hätte eigentlich tief bleiben müssen und hoffen müssen, dass ihr jemand hilft. Williams dort hier war schon auf dem Weg nach hinten. Es wurde nichts Schlimmes draus, deswegen braucht man das auch nicht mehr thematisieren. Aber ich finde, das war eigentlich so das, was dieses Spiel am Leben gehalten hat, der Mut, das Risiko, das Leverkusen gegangen ist. Ich verstehe deinen Punkt mit den Auswechslungen, den kann man schon machen. Aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich kritisieren will, dass du Prasnica und Wamser einwechselst, die ja auch wirklich gute Spielerinnen sind.
Ja, also ich will die Spielerin nicht schlecht reden. Mir geht es nur um das Signal, was du in die Mannschaft setzt dann in dem Moment. Aber das Ergebnis gibt Anautis recht, sie haben gewonnen und dann ist alles okay. Wenn sie jetzt unentschieden gespielt hätten, dann könnten wir es vielleicht anders bewerten. Aber du hast natürlich auch recht, Leverkusen hat noch mal auf die Tube gedrückt und hat auch noch mal alles nach vorne geworfen. Ich fand auch Boboi recht bisschen unkonventionell zwar manchmal, aber sie hat sich da so durchgewurschtelt. Also das, die hat schon noch ordentlich Betrieb dann auch gemacht.
Ja, sehr guter Punkt. Ja, Boboi fand ich auch sehr interessant. Und wer weiß, vielleicht war das Signal an das Team auch, ey, ich wechsle weiter offensiv. Schaut mal, jetzt kommt die Lara, die steckt in der kleinen Krise, der legen wir jetzt zwei auf und dann feiern wir heute Abend. Also wie das Signal bei der Mannschaft ankam oder beim Team ankam, das wissen wir ja nicht genau. Es war auf jeden Fall ein wirklich sehr, sehr interessantes Spiel und ein erfolgreiches eben für die Eintracht, die damit an der Spitze bleibt, punktgleich mit dem FC Bayern. Wie es dazu kam, darüber werden wir gleich noch reden. Und die Eintracht hat weiter mit Abstand die beste Offensive der Liga. 41 Tore und die beste Defensive der Liga, 7 Gegentore. Und das, obwohl man jetzt 2 kassiert hat. Liest sich doch wirklich ganz fantastisch und wird sich wahrscheinlich im Großen und Ganzen jetzt auch nicht im nächsten Heimspiel ändern gegen die Turbine aus Potsdam, ohne dass es despektierlich gemeint ist, aber ihr wisst, wie es gemeint ist. Danach wird es hochinteressant für Eintracht Frankfurt. Auswärts im DFB-Pokal beim FC Bayern, auswärts beim VfL Wolfsburg. Danach sind wir schlauer, liebe Hörerinnen und Hörer. Und das betrifft auch Leverkusen, allerdings auf einem anderen Niveau. Jetzt kommt ein Heimspiel gegen die SGS Essen und dann kommt eben auch ein DFB-Pokal-Heimspiel gegen Werder Bremen. Leverkusen auf Rang 4 abgerutscht, 2 Punkte hinter Rang 3, 3 Punkte hinter der Tabellenspitze. Also immer noch wunderbar in der Verlosung. In der Verlosung ist der SC Freiburg nicht mehr so wirklich, aber dafür die TSG aus Hoffenheim. Die Frage ist nur, was wird hier eigentlich noch verlost? Also aktuell ist es Rang 5, aber immerhin schafft es die TSG positiv gestimmt ins Jahr 2025 zu starten. Erst indem man das Nachholspiel gewinnt in Jena und dann indem man jetzt auch das Spiel in Freiburg gewinnt und vor allem eine Spielerin fiel da schon sehr früh auf, nämlich Jansens. Die läuft schon sehr früh im Spiel alleine auf Borggräfe zu, will da nochmal querlegen, also komplett alleine war sie dann doch nicht, ihr Querpass wird abgefangen und da denkt man sich noch so, Mensch, so eine Chance, die musst du eigentlich machen. Ist vielleicht weniger schlimm, wenn du dann in der 15. Minute so eine Chance dann machst. Feldkampf verlagert auf Jansen, die Zikai und Karl entwischt und alleine auf Borggräfe zuläuft. Es wird so ein bisschen ein Thema dieses Spiels, dass Spielerinnen alleine auf Torhüterinnen zulaufen. Sie trifft super ins rechte obere Eck und Hoffenheim führt mit 1:0. Kurz darauf nutzt Diem einen Aussetzer von Borggräfe nicht, versucht sie zu überlupfen nach einem Fehlpass, aber das klappt nicht. Dann läuft Sikai alleine auf Laura Dick zu, beziehungsweise eigentlich schon an ihr vorbei, denn Kasaya hat sich verschätzt, den Ball nicht bekommen, Dick war sehr weit rausgekommen, Sikai geht dazwischen, geht vorbei an Dick, schießt aufs leere Tor, allerdings aus vollem Lauf und schwierigem Winkel. Sie trifft nur den Pfosten. Lisa Karl kann den Nachschuss vielleicht mit dem ersten Kontakt direkt machen. Sie nimmt sich noch einen zweiten Kontakt und das gibt dann Kasaya die Möglichkeit, zurückzukommen in die Aktion, den Schuss zu blocken. Eine große Chance, die nicht zum Ausgleich führt. Hoffenheim kontert dann nochmal in Überzahl, aber kann das nicht ausspielen und dann geht es erstmal in die Halbzeit und all diese Konterchancen können nochmal besprochen werden, beziehungsweise klassische Konter waren es einfach gar nicht, aber können wir gleich mal drüber diskutieren. Ich erzähle euch, was noch passiert ist. 56. Minute, Jansens kommt wieder über den rechten Flügel durch, geht in den Strafraum und schießt. Borggräfe ist mit der Hand noch dran, der Ball geht aber trotzdem rein. Lisa Karl war der Szene zu langsam und bekommt auch keine Hilfe, muss man sagen, um da irgendwie Jansens noch einzufangen. Und Borggräfe sieht zumindest nicht ganz perfekt aus. Köstler schießt dann nur an den Pfosten nach einer Flanke von wieder Jansens. Telakau köpft über das Tor und in der 82. Minute fällt dann die Entscheidung. Cerci trifft, zieht gegen Stegemann nach innen und die geht dann gar nicht so richtig mit, ehrlicherweise. Und Cerci kann freischießen und zum 3:0 treffen. In der Schlussphase pariert dann Borggräfe nochmal und verhindert sogar noch eine höhere Niederlage. Aber Helene, es war ein ernüchterndes Spiel aus Freiburger Sicht und eben, wie schon angekündigt, ein sehr, sehr guter Auftakt für Hoffenheim in dieses Jahr, das sich eben damit jetzt wieder auf Rang 5 schiebt und wieder näher an dem ist, wo man eigentlich sein möchte in der Tabelle. Woran lag es denn, Helene, dass da ständig Spielerinnen mehr oder weniger alleine auf Torhüterinnen zugelaufen sind, vor allem ehrlicherweise auf Borggräfe von Freiburg?
Ja, es war schon vor allem auf Freiburger Seite. Also wenn man ein bisschen gemein sein will, dann muss man sagen, für Freiburg war eigentlich die beste Szene schon vor dem Anpfiff. Da gab es nämlich eine sehr schöne Choreografie, so über die ganze Nordtribüne. Das sieht man nicht jeden Tag, fand ich wirklich sehr nice. Ja, aber das war dann eben auch schon die beste Szene. Also danach, vor allem defensiv, hat es mir wirklich gar nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Da gab es verschiedene Probleme. Ich glaube, ein Problem waren einmal die Tempounterschiede, was du schon so ein bisschen angesprochen hast, eben Karl mehrmals. Aber die Frage ist dann natürlich auch, warum kommt es zu solchen Situationen? Also wenn man jetzt Taktik einfach nur als die Idee sieht, dass man die eigenen Stärken so gut ausspielt wie möglich und die eigenen Schwächen so gut kaschiert wie möglich, dann ist die von Freiburg auf jeden Fall nicht so gut aufgegangen, weil die Hoffenheimer Stärken eben zu sehr da zum Vorschein gekommen sind und die Spielerinnen sich immer wieder in für sie eher ungünstige, schwierige Positionen wiedergefunden haben. Und gleichzeitig war es auch so, dass man mit der Abwehrformation ein bisschen unglücklich war. Stegemann wieder als Außenverteidigerin, wo sie eigentlich eher aus der Innenverteidigung kommt, hatten wir jetzt auch schon öfters diese Saison. Aber in dem Spiel, finde ich, hat man es schon teilweise gemerkt, dass es vielleicht nicht ganz natürlich ist für sie die Rolle. Und dann auch mit Carrick vor ihr im Mittelfeld auf der gleichen Seite fehlt dann auch so ein bisschen vielleicht an Schwung da vorne. Und ja, Hoffenheim hat sehr gut gespielt in manchen Situationen, allerdings in manchen auch nicht so gut ausgespielt. Aber Janssen ist auf jeden Fall sehr aktiv. Und ich fand einfach, bei Freiburg waren schon einige Basics manchmal auch einfach nicht gut. Also ja, viele Bälle schnell verloren, einige wirklich nicht so schöne Ballkontakte. Ja, ein paar Sachen, die man dachte, dass man sie eigentlich schon eher überwunden hat. Raffaela Borggräfe, du hast gerade schon gesagt, diese Saison eigentlich wirklich top. Auch statistisch eine der besten Torhüterinnen, hat sich sehr gesteigert, aber jetzt dieses Mal mit dem einen Fehlpass und so auch nicht so hervorragend. Aber das lag eben auch daran, dass die Anspielstationen einfach nicht richtig da waren. Also Freiburg hat es über das ganze Spiel nicht so sehr geschafft, die Sechserinnen ins Spiel einzubinden. Man hat immer wieder versucht, Felde zu suchen, und es hat aber nicht geklappt. Und dann gab es eben den Fehlpass. Und es fehlt dann so ein bisschen an der Alternative. Also wenn irgendwas nach vorne gegangen ist, dann eigentlich immer über außen, hat man versucht, mit Zikai eben nach vorne zu gehen. Aber ja, das war eigentlich so das einzige Rezept, und es war dann schon ein bisschen dünn. Und Freiburg war ja schon im letzten Hinspiel auch nicht immer defensiv so stark. Jetzt gegen Hoffenheim, das waren eigentlich öfters Spiele, jetzt gegen die TSG, wo es ein bisschen mit offenem Visier losging. Aber in dem Fall war eben Freiburg dazu offensiv nicht besonders stark. Und ja, das hat zu einer am Ende doch verdienten 0-3-Niederlage geführt, würde ich sagen.
Da würde ich gerne einhaken, mit offensiv nicht so stark. Ich finde, Freiburg hat, ich habe das Spiel auch über 90 Minuten gesehen, habe auch das Nachholspiel gesehen gegen Leverkusen oder das Wiederholungsspiel. Sie haben einfach noch keine Lösung gefunden für den Ausfall von Campbell und den Abgang von Martinez, die ja von West Ham United zurückbeordert worden ist. Das ist eine riesige Lücke, die da klafft. Es läuft eigentlich jetzt alles nur noch über Zikai, die dann teilweise Lisa Karl als Linksverteidigerin geschickt hat. Also es war gerade umgekehrt. Zikai hatte den Ball und hat dann Lisa Karl es hinterlaufen. Deswegen hat es mich auch nicht gewundert, dass Lisa Karl natürlich dann irgendwann auch die Puste ausgeht oder dass sie vielleicht auch auf der anderen Seite der Rechtsverteidigerin nicht mehr hinterherkommt mit Janssens. Also das war schon eklatant, dass sie eigentlich jeden Ball, der nach vorne ging, haben sie verloren. Und wenn Hoffenheim diesen Fehler nicht macht, dann kommen sie jetzt eigentlich zu gar keiner Torchance. Also zumindest habe ich keine in Erinnerung. Das ist schon schwierig. Dann hast du Lisa Kolb und Svenja Völmli, die beide von langen Verletzungen zurückkommen. Die sind jetzt deine einzigen Offensivwechseloptionen. Tessa Blumenberg war auch nicht da. Ali Gudow war nicht im Kader. Dann hast du noch mit Lea Egli, die spielt jetzt vorne drin. Hat, glaube ich, ihr fünftes Spiel jetzt gemacht diese Saison. Die hat ja auch eine lange Verletzung. Also da hätte ich eigentlich schon erwartet, aus Freiburger Sicht, dass sie da vielleicht nochmal tätig werden auf dem Transfermarkt und da nochmal eine Spielerin verpflichten, weil jetzt du auch nicht erwarten kannst, dass Völmli nach dem Kreuzbandriss, obwohl sie gegen Leverkusen dann gleich getroffen hat, jetzt hier wieder komplett bei 100% ist. Und das war schon besorgniserregend, diese zwei Spiele anzuschauen. War sehr schwierig. Und dass Hoffenheim musste eigentlich gar nicht mal wahnsinnig viel richtig machen. Die haben einfach gefühlt dreimal den gleichen Ball gespielt. So kamen Janssens zu drei Chancen, hat zweimal das Tor gemacht. Also das, ja, fand ich schon schwierig.
Ja, ich sehe deinen Punkt, aber ich finde, wenn man nur zu einer richtigen Torchance kommt, dann liegt es auch nicht nur daran, dass man jetzt aktuell keine richtige Mittelstürmerin hat, sondern auch an anderen Faktoren, weißt du? Also klar, auch ich sehe es auch als Problem, aber ich finde, gegen Leverkusen hatte man schon gemerkt, als Fölmli reinkam, da gab es irgendwie diesen Impact und hat sich ein bisschen was verändert. Dieses Mal jetzt ein bisschen weniger. Aber ich glaube, falls jetzt bald wieder fit wird, dann ja, würde ich mir auf der Position vielleicht gar nicht so die großen Sorgen machen. Weil ja, wenn Fölmli spielt, und das war jetzt mit den langen Verletzungen schon länger nicht mehr der Fall, dass sie mehrere Spiele am Stück gemacht hat. Aber wenn, dann war sie eigentlich immer ziemlich überzeugend für Freiburg. Aber ja, natürlich offensiv schon ein Problem, dass Martinez jetzt gegangen ist, ihre Leihe eben vorzeitig beendet wurde und sie jetzt nach West Ham geht. Das ist natürlich für Freiburg sehr unvorteilhaft. Aber ja, ich glaube, am schwierigsten war vermutlich trotzdem das die Zone so zwischen eben Angriff und Defensive, so im Mittelfeld fand ich es einfach wirklich schwierig, dass sie da gar keinen Zugriff bekommen haben. Und ja, da wurden dann große Teile des Spiels verloren gefühlt.
Ich will es jetzt nicht nur auf die Mittelstürmerposition fokussieren. Die hatten nur einfach niemanden, der vorne den Ball halten konnte. Also
ja, das stimmt.
Und das ist halt auch, das hilft dir dann nicht, wenn jeder Ball quasi wieder zurückkommt und du dann quasi nur am Hinterherlaufen bist. Also das fand ich neben der Perspektive, die man als TV-Zuschauer bekommen hat, weil Freiburg hat verkehrt rumgespielt, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist,
ja.
Das hat mich wahnsinnig gemacht, war das sehr schwierig. Also das Aufbauspiel und das Offensivspiel der Freiburger, aber auch das Magenta und der Sohn von der falschen Seite filmen, das hat mich sehr irritiert.
Also man kann dazu sagen, es gab am Freitag, als der Spieltag losging, gab es noch den Saisonreport, der veröffentlicht wurde zur Bundesliga der Frauen. Es hat sich nicht so wahnsinnig viel getan. Man kann weiter sagen, dass der durchschnittliche Verein Verlust macht. Die Ausgaben sind gestiegen und die Einnahmen sind aber auch gestiegen. Und da es aber nicht mehr jetzt unterschieden wird nach Größe der Vereine, ist es so eine Mischkalkulation, die sehr, sehr unscharf ist. Aber de facto ist es noch so, die Liga, also die Vereine machen alle Verlust. Und man hofft aber einfach, dass das, was man jetzt gerade da rein investiert, ja dann letztlich in den Sport, dass das auch eine Investition ist, die irgendwann aufgefangen wird durch die Entwicklung des ganzen Produkts Bundesliga der Frauen. Und in der Pressekonferenz habe ich noch zweimal, weil beim ersten Mal habe ich die Frage anscheinend falsch formuliert, da wurde sie nicht beantwortet, habe ich gefragt, was will man denn machen, um eben das Produkt zu verbessern, also eben die ganze Berichterstattung, dass man eben nicht auf leere Tribünen blickt. Das war genau das Thema. Und lustigerweise hat da aber Michael Hartmann vom DFB gar nichts drüber gesagt. Er hat halt gesagt, ja, das ist was, da sind wir mit den Vereinen im Gespräch und so, das wusste ich auch schon, dass da drüber gesprochen wird. Und dann sehen wir bei Freiburg, aha, da haben sie es umgesetzt. Denn der Gedanke dahinter ist, dass du jetzt nicht mehr die leere Gegengerade siehst, sondern die etwas vollere oder zum Teil ja auch richtig volle Haupttribüne auf Kosten von so Menschen wie uns dreien, die versuchen das Ganze zu analysieren. Die Kameraposition ist jetzt tiefer, das heißt, es geht ein bisschen eher Richtung Kotterweg, natürlich nicht ganz so schlimm. Und deswegen ist es ein bisschen schwieriger zu analysieren. Also auf der Haupttribüne war es viel besser und ich musste mich auch brutal umstellen. Also ich meine, Helene, dir wird es so ähnlich gegangen sein, du bist ja auch schon 100-mal in diesem Stadion gewesen. Also für mich hat es völlig rausgebracht, dass ich da jetzt quasi die Haupttribüne sehe und dass die Nord auf einmal rechts ist. Das hat mich sehr verwirrt.
Ich war ja selber im Stadion, insofern hat es mich nicht verwirrt.
Siehste. Stimmt.
Aber ich wollte auch noch zum Thema Saisonreport, fand ich es auch spannend, dass die Zuschauerzahlen, wurde ja nochmal aufgearbeitet, die sind jetzt gestiegen, aber nur so ein kleines bisschen. Also man hat das Gefühl, die Entwicklung verlangsamt sich so ein bisschen. Und in Freiburgs Fall, muss ich sagen, fand ich die Zuschauerzahlen in den letzten Spielen echt gar nicht so doll. Also jetzt waren 1532 Leute da, gegen Leverkusen waren es so ähnlich viele. Klar, man kann sagen Winter und so, aber in Freiburg scheint ja immer die Sonne, war auch tatsächlich der Fall. Also man hat wirklich eine Sonnenbrille da gebraucht. Und ja, ich finde das ein bisschen interessant. Ich frage mich, wie der Verein da drauf blickt, weil es ja sogar unter dem Bundesliga-Durchschnitt, was bei Freiburg eigentlich nicht so oft der Fall ist. Klar, der Durchschnitt wird immer super hochgezogen durch diese Highlight-Spiele, aber ich finde es schon interessant. Also es gab jetzt auch keinen Konflikt, dass Männerspiel am gleichen Tag war oder so. Und ich hätte irgendwie gedacht, da geht die Entwicklung so ein bisschen weiter nach oben noch die Saison und stattdessen sieht man das irgendwie gar nicht so sehr beim SC. Mhm.
Hoffenheim hatte am selben Tag Männerspiel, auswärts in Leverkusen. Ob das jetzt so viele Fans abgezogen hat, weiß man nicht, aber es war auf jeden Fall von der Terminierung her wieder so. Ich glaube, man sieht an solchen Punkten, dass es kein Selbstläufer ist. Also es wird jetzt nicht von alleine diese Liga wachsen, sondern du musst wahnsinnig viel investieren und zuallererst Kohle und Engagement. Aber ich glaube, am Engagement scheitert es auch bei ganz vielen Beteiligten nicht, weder bei den Vereinen noch beim Verband. Aber da muss einfach noch richtig viel rein investiert werden. Und ich glaube, da spielt eben aber auch die Präsentation des ganzen Dings eine Rolle. Denn wir alle, wir kennen ja die Stadien, wir kennen die Plätze. Wir sehen, keine Ahnung, den Platz Nummer 11 in Bremen und denken uns eher, Mensch, das sieht jetzt viel besser aus, seitdem die da ordentliche Trainerbänke stehen haben. Das ist so, wie wir quasi auf den Fußball der Frauen blicken. Wenn du aber quasi mit Leuten ein Spiel guckst, die Bundesliga vielleicht noch gar nicht so wirklich verfolgt haben, die nur Nationalteam gucken, dann sind die zum Teil schockiert, weil die sagen, hey, es sieht ja aus wie auf einer Bezirkssportanlage. Und dann erinnert man sich, denkt sich so, ach ja, stimmt, klar, so habe ich ja auch mal gedacht. Dachte ich mir auch, Mensch, wie sieht denn das da aus? Und das, die Verpackung der Bundesliga der Frauen, die ist, glaube ich, nicht so, dass sie dich wirklich da reinzieht. Der Sport ist es und die Spielerinnen sind es. Der Sport ist es ehrlicherweise auch nicht immer, aber das Problem hat ehrlich gesagt der Fußball der Männer auch, da wird nur so ein bisschen drüber hinweg gesehen, weil er halt schon so groß ist. Aber macht einem das wirklich FOMO, also Fear of Missing Out, dass man jetzt nicht da vor Ort ist? Das würde ich sagen, ist bei ganz, ganz, ganz wenigen Spielen so.
Ja, bei Freiburg vielleicht schon, oder? Wenn die so im Dreisamstadion sind und es gibt ja auch voll dieses Nostalgische von den Fans, so ist irgendwie viel besser und jetzt ist so kommerzialisiert, ja, und wir haben ein Stadion wie alle anderen. Weißt du, ich finde, da sind schon viele Faktoren und die Fanszene ist ja auch eigentlich relativ aktiv und so. Dass dann selbst bei so einem Verein, das sich dann nicht so sehr entwickelt, das macht zumindest so ein bisschen zu denken, finde ich.
Ja, 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 das stimmt natürlich. Mich zieht es da auch immer hin, aber weil ich halt in Freiburg studiert habe und halt in diesem Stadion so oft war und da so gerne wieder hin würde. Und wenn ich dann sehe, dass die auf der Nord die Sonne im Gesicht haben und keine Jacken an, weil es offensichtlich in der Sonne dann so warm war, denke ich mir auch, ach Mann, Freiburg, da wäre ich jetzt auch gerne. Ja, das stimmt schon. Aber um aufs Spiel zurückzukommen, also über diesen Saisonreport, man könnte eh generell da ganz viele Diskussionen führen, aber bei Freiburg würde ich gerne noch eine sportliche Diskussion führen, weil ihr jetzt so viel über die Offensive gesprochen habt und da würde ich auch sagen, da haben Abläufe gefehlt und es war eben ein merkwürdiges Zusammenspiel, dass im Grunde Sikai die wichtigste Offensivspielerin war und dann defensiv aber die ganze Zeit gefordert war, weil Jansens halt genau über ihren Flügel Ritter gelaufen ist. Warum wurde da nicht für sie abgesichert? Warum wurde sie nicht irgendwann vielleicht mal auf die Zehen gezogen oder so, dass das nicht mehr ihre Aufgabe ist, beides quasi zu machen? Vorne als einziges in die Tiefe gehen und hinten dann aber auch möglichst schnell wieder zurück sein, um Jansens einzufangen mit dem Lasso. Also das fand ich war ein offensiver Baufehler, der nicht gut, den Hoffenheim auch gut genutzt hat. Man kann es auch so rumdrehen. Aber tatsächlich macht mir immer noch die Defensive die größeren Sorgen, weil es eben nicht nur Stellungsfehler sind, die dazu führen, dass dann eben Spielerinnen alleine aufs Tor zulaufen und eben vereinzelte Fehler im Aufbau. Es war jetzt nur einer, aber es war wieder so, Borggräfe spielt auf die Sechserin, die entgegenkommt. Ein extrem schwierig zu verarbeitender Ball. Ich verstehe nicht, warum den so viele spielen. Hoffenheim übrigens auch. Die haben auch manchmal viel zu riskant eröffnet, obwohl sie immer in Überzahl war, weil Freiburg eigentlich nie richtig hochgepresst hat, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Aber die Defensive bei Freiburg, also der Expected Goals Allowed Wert, ich komme jetzt wieder auf die Expected Goals zurück, nur Potsdam hat einen schlechteren in der Liga. Also sprich, lasst uns alle nicht uns wundern, sollte jetzt Freiburg eine schlechtere Rückrunde spielen, als sie in der Hinrunde gespielt haben. Vielleicht ist das auch die Regression zur Mitte, die es dann eben manchmal gibt. Und in dem Spiel waren so viele Aktionen mit dabei, wo ich mir als Beobachter gedacht habe, das ist einfach kein gutes Abwehrverhalten. Also die Abstände haben auch überhaupt nicht zueinander gestimmt. Ich fand, dass aus dem Mittelfeld auch defensiv zu wenig Unterstützung manchmal kam. Irgendwann, es wurde auch nicht darauf reagiert, was Hoffenheim gut gemacht hat. Deswegen konnte Hoffenheim seinen Stiefel so runterspielen und damit das ganze Spiel über immer wieder Chancen kreieren, ohne dass Hoffenheim irgendwie besonders geglänzt hätte. Also defensiv hat mich dieses Spiel emotionalisiert. Noch mehr, ehrlich gesagt, als offensiv, weil da, Flo, würde ich dir schon zustimmen. Klar mag man die Abgänge und die Verletzung von Campbell, aber das war fast zu erwarten, deswegen war ich da nicht so. Aber defensiv hätte ich wirklich gehofft, dass es ein bisschen besser sein würde. Und für mich ist es eigentlich genauso wie in den bisherigen 12 Spielen bei Freiburg gewesen. Und das ist leider nicht besonders gut. Helene, bin ich da zu hart?
Nee, also man sieht schon, dass Freiburg einfach in der Tabelle zu gut dastand. Und ich glaube, das habt ihr auch in der Rasenfunk-Hinrunden-Rückschau schon so ein bisschen gesagt. Und ich glaube, das ist jetzt nichts unbedingt Neues. Von daher hat es mich auch sehr geärgert, dass man jetzt online schon wieder so ein paar Kommentare sehen konnte in die Richtung, ah, kaum ist Merck wieder da, jetzt geht alles den Bach runter. Ja. Also das fand ich wirklich ganz schlimm. Es hat sich halt nicht so viel verändert. Man sieht keine neue Herangehensweise oder so. Es war schon in der Hinrunde so, dass man eben, ja, eine ziemlich gute Torhüterin da hatte und dann aber auch ein paar Mal eben Fortuna auf seiner Seite. Und ja, ich glaube einfach, dass man weiterhin vielleicht auch, ja, ich weiß nicht, vielleicht auch individuell, dass man da vielleicht teilweise auch nicht so top aufgestellt ist, aber man hat jetzt schon nochmal was verändert mit Stierli und sowas, dass jetzt Stegemann und Steuerwald eben nicht mehr das Duo sind, sondern jetzt mit Stierli eben. Und deswegen ist jetzt auch nicht nur die individuelle Qualität, aber ist eben auch die Frage, ob sich die Stärken von den Innenverteidigern ergänzen. Und bei ein paar Sachen sind sie ja nicht schlecht, zum Beispiel jetzt in der Luft oder sowas. Aber ja, gerade bei diesen Steilpässen, da fehlt einfach oft die Antizipation. Und da hat es Hoffenheim wirklich oft leicht geschafft, im Mittelfeld durchzubrechen und dann einfach diesen Pass anzubringen oder dann eben zu verlagern auf die Seite. Freiburg dagegen, was ich auch noch ganz interessant fand, weil es jetzt wieder Offensivspiel ist eher, aber es hat sich dann eben krass auf die Seite von Ziegler oft verlagert und Borggräf hat dann immer so gewunken, so, jetzt geht mal auf die andere Seite, jetzt ist da keiner und so. Und dann haben sie es so 2-3 Mal versucht, aber es hat auch einfach irgendwie nie geklappt, weil der immer zu ungenau war und dann waren die Hoffenheimerinnen doch wieder Erster. Es wäre so eine Möglichkeit gewesen, eben, dass man Ziegler da alle rüberzieht. Ja, aber hat auch nicht so wirklich funktioniert. Und ja, es hat mich zumindest etwas ernüchtert, zurückgelassen, das Spiel. Ich dachte, bei manchen Sachen fehlt dann doch, dass man schon ein bisschen weiter ist. Aber ja, das Stellungsspiel, du hast es schon gesagt, es war wirklich eher Potsdam-like. Und das ist leider in dieser Saison kein großes Kompliment.
Ich glaube halt, Freiburg ist eine Mannschaft, die gegen jede Mannschaft in der Liga gewinnen kann, wenn jeder Spieler oder jede Spielerin zu 100% ihre Leistung abruft. Wenn aber der Durchschnitt nur auf 70% kommt, dann kommt genau so ein Spiel raus. Und ich finde, das war taktisch keine Glanzleistung, du hast es gesagt, Max, weil eben auch nicht reagiert wurde auf das, was, oder zumindest nicht sichtbar reagiert wurde auf das, was Hoffenheim gut gemacht hat, aber auch individuell die Spielerinnen einfach ihre Leistung nicht abrufen konnten. Also das 3-0 von Scherzi, das ist ja verrückt, dass wie einfach sie da zu dem Tor kommt. Sie sind, glaube ich, 2 gegen 4 oder gegen 5. Man macht die Bahn noch frei, dass sie nach innen ziehen kann. Man lässt sie gewähren. Auch Axtmann, die zuvor eingewechselt wurde, ist, glaube ich, in der 74. Minute ist Scherzi einfach an ihr vorbeigelaufen. Das sah so aus, als ob Axtmann gerade vom Marathon kommt und Scherzi frisch eingewechselt. Also das war so ein Kräfteunterschied. Das war schon eklatant. Und also ich fand das schon auch mit der Leistung von Leverkusen alarmierend. Ich fand das Spiel gegen Leverkusen, muss ich sagen, echt auch nicht gut. Da haben sie dann durch die Emotionalität noch ein bisschen was reisen können, durch das Tor dann von Völmli, aber alles in allem fand ich das jetzt tatsächlich zwei, ja, wie ich schon gesagt habe, besorgniserregende Auftritte von den Freiburgerinnen.
Na Mensch, da kriegt man ja richtig gute Laune als Freiburg-Fan und wenn ich euch dann jetzt noch sage, dass Hasret Kaikçi ihre Karriere beenden wird am Saisonende, ach, wo sind die Taschentücher? Aber das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Das werden wir, denke ich, nochmal an anderer Stelle würdigen. Das Gute ist für Freiburg, es kann nichts passieren. Und genau so ist es auch korrekt formuliert. Denn man hat 19 Punkte Vorsprung auf Potsdam und 11 Punkte Rückstand auf Wolfsburg. Das heißt, vielleicht ist das dann auch die richtige Situation, in der man sagt, na, wir kaufen jetzt vielleicht nicht jemanden neuen im Winter, sondern versuchen, jemanden zu integrieren. So könnte man es zum Beispiel sehen. Und das wäre möglich und das ist machbar und das kann man dann auch ausreizen. Wir reden ja hier nicht über einen Wettbewerb, wo es wichtig ist, ob du Neunter wirst oder Sechster. TV-Geld kriegen alle gleich. Sprich, man kann das schon auch einfach anders adressieren, dann so eine Saison. Ob das jetzt der Plan von Freiburg war, möchte ich mal dahingestellt lassen, aber die Realität ist so. Und man könnte jetzt ja auch gegen Jena tatsächlich auch nochmal das richtig rumreißen. Also die nächsten 3 Spiele könnten auch für einen Umschwung bei Freiburg sorgen. Auswärts Jena, zu Hause Köln, auswärts Potsdam. Das sind doch 3 Aufgaben, an denen muss man sich messen lassen und da könnte aber auch wirklich dann was Positives passieren. Für Hoffenheim wiederum geht es jetzt hochinteressant weiter. Zu Hause gegen den FC Bayern, zu Hause gegen den VfL Wolfsburg im DFB-Pokal und dann zu Hause gegen Leverkusen. Und mit diesen Spielen, wo es ja gegen drei Teams geht, die vor Hoffenheim stehen, da wird eine Standortbestimmung stattfinden. Gerade Leverkusen, glaube ich, wird interessant, die ja so ein bisschen Hoffenheim den Rang abgelaufen haben. Die wären jetzt das nächste, in Anführungszeichen, Ziel in der Tabelle. 8 Punkte sind es zwischen diesen beiden Teams. Da könnte man natürlich dann, indem man da gewinnt und damit auch verhindert, dass Leverkusen davonziehen kann, vielleicht nochmal diese Saison drehen. Und dann habe ich mit dem FC Bayern als nächsten Gegner für Hoffenheim auch schon eins der beteiligten Teams am nächsten Spiel angesprochen, über das wir sprechen wollen. Das fand in Leipzig statt und der FC Bayern war eben genau dort zu Gast. Ein FC Bayern, der Verletzungsnachrichten verarbeiten musste. Georgia Stanway wird so gut wie die gesamte Saison verpassen. Also wenn der Trainer sagt, zum Glück ist es nicht das Kreuzband, dann weiß man schon, okay, also ja, blaues Auge, aber so arg gut sieht es dann doch auch nicht aus mit einem Außenbandanriss. Dann hat sich noch Sarah Sadrazil auch noch verletzt. Das heißt, es war die große Frage, wer würde auf der Doppelsechs spielen beim FC Bayern. Die wurde dann beantwortet mit Sidney Lohmann und Cicciotti. Das war auch mehr oder weniger dann so zu erwarten. Und in der Anfangsphase hat das auch sehr, sehr gut funktioniert gegen Leipzig. Bayern spielt sehr dominant, hat viel Ballbesitz, viele Chancen. Schüller und Gwin werden jeweils geblockt bei ihren Schüssen. Der von Gwin führt dann aber zu einer Ecke. Und jetzt kommt das nächste Eckentor an diesem Spieltag zum Tragen. Diese Ecke kommt nämlich passgenau auf Magdalena Eriksson und die trifft aus kurzer Distanz per Kopf zum 1:0. Danach hat Bayern noch einige Chancen. Die größte vergibt Dahlmann vor der Pause. In der zweiten kommt dann allerdings auch Leipzig vereinzelt zu Abschlüssen. Den größten davon hat Dio Hoffmann, die aus spitzem Winkel über das Tor schießt. Es fällt allerdings kein weiterer Treffer mehr in dieser zweiten Hälfte, die auch insgesamt weniger ereignisreich als die erste ist. Ganz am Schluss allerdings, da passiert noch was. Jolie grätscht nämlich Harder ohne jede Chance auf den Ball ab und trifft sie irgendwo zwischen Achillessehne und Wadenbein. Davina Lutz gibt direkt die rote Karte und das ist, denke ich, auch vertretbar, denn das war gesundheitsgefährdend, auch wenn es zum Glück nicht die Gesundheit auch wirklich beeinflusst hat von Pernille Harder, die sehr schnell widerstand. Aber am Ende, Flo, gewinnt eben dann der FC Bayern mit 1:0 dieses Spiel. Worüber wollen wir zuerst sprechen? Müssen wir mit der Chancenverwertung anfangen oder gibt es noch andere Themen für dich?
Ich fand, so viele ganz klare Chancen hatte Bayern gar nicht. Mhm. Also, sie hatten so Halbchancen, ja. Sie hatten vor dem 1:0 diese Chance durch Quinn. Sie hatten diese Chance von Dahlmann, die muss sie eigentlich machen, nach diesem Zuckerpass von Lohmann in der 44. Mhm. Aber dann waren es eher so, ich würde es jetzt so Halbchancen nennen, dann wird vielleicht nochmal geblockt oder es wird nicht so richtig sauber ausgespielt. Ich hatte so ein bisschen gedanklich die Überschrift, viel Aufwand für sehr wenig Ertrag. Es ist ja eigentlich nur Leipzig zu verdanken, also die haben ja offensiv wenig investiert oder konnten nicht viel investieren. Die Bayern waren sehr gut im Gegenpressing, muss man auch sagen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber das Spiel wurde ja dann schon so ein bisschen zu Ende hin und ins Ende geschaukelt. Also da ist ausgeplätschert so ein bisschen. Aber die Bayern schaffen es nicht, und das ist ja etwas, was Alexander Strauß ja gesagt hat, woran sie eigentlich im Trainingslager gearbeitet haben. Sie möchten etwas zielstrebiger und etwas klinischer vorm Tor werden. Davon konnte man jetzt zumindest noch nichts sehen, wenn ich es jetzt hart formulieren möchte. Die Defensive ist gut gestanden, das Gegenpressing war gut. Ich fand Lohmann und Cicciotti auf der Doppel-6 fand ich sehr gut. Die haben aber auch sehr viel Platz bekommen von Leipzig, gehört auch zur Wahrheit dazu, dass die eigentlich schalten und walten konnten, wie sie wollten. Clara Bühl auf links fand ich auch sehr umtriebig, hat ein und das andere Mal auch im Gegenpressing den Ball gewonnen und auch Aktionen eingeleitet. Aber sie müssen halt einfach in dieser Situation oder in diesem Spiel dann frühzeitig das 2:0 machen. Ich hatte so ein bisschen auf Tanikawa gehofft, dass die eingewechselt wird, konnte es dann aber beim Spielstand dann auch komplett verstehen, dass man das nicht tut.
Also ich würde bei allem mitgehen, was du sagst. Meine These zu dem Spiel wäre, das lag daran, dass Leipzig einfach ein sehr guter Gegner war, defensiv. Und gleichzeitig, also Bayern war defensiv auch sehr stark, das gehört auch zur Wahrheit mit dazu. Leipzig hatte diese eine große Chance und wenn man will, noch die die Chance dann von Schimmer gegen Ende des Spiels, aber das war 74. Minute schon, ansonsten hat man nichts zugelassen, also sprich Defensive stand wieder sehr gut und das war aber, finde ich, auch bei Leipzig der Fall. Was Leipzig wirklich sehr gut geschafft hat, war diese Basic-Eigenschaft jeder guten Defensive, macht die Mitte zu. Und die Mitte war zu. Und immer mal wieder gab es so kurze Momente, wo du das Gefühl hattest, ah, jetzt geht das Fenster auf für Bayern. Jetzt können sie da mal reinspielen. Ganz oft war es die Verlagerung auf Gwin. Dann war Gwin kurz frei, aber wirklich sie hat den Ball angenommen und schon beim zweiten Ballkontakt war die erste Gegenspielerin schon da. Große Ausnahme war dann die Chance, die dann Mager noch so blockt. Da hatte Gwin tatsächlich noch genügend Zeit zu schießen. Das führte dann zu der Ecke, die dann wiederum zum Tor geführt hat. Und ich glaube, deswegen war das auch so ein Spiel, wo du den vielen Aufwand gesehen hast, den Bayern betrieben hat. Auch diese vielen Ballrückeroberungen, zum Teil nach langen Sprints im Mittelfeld, die auch wirklich gut und wichtig waren. Aber es kam eben vorne so wenig bei rum, weil eben immer wieder, wenn ganz kurz mal ein Raum offen war, dann waren sie nicht handlungsschnell genug, um das zu nutzen. Also Daimann bei ihrer Chance, wenn sie mit dem ersten Kontakt schießt, im Nachhinein wäre das die bessere Entscheidung gewesen. Hätte ich aber auch nicht gedacht, als sie den Ball angenommen hat. Da war halt einfach auch Leipzig sehr, sehr gut im Rückverteidigen, also einfach schnell wieder diesen Raum zu schließen. Und ich glaube, deswegen war das dann letztlich so ein zähes Spiel, weil Bayern viel den Ball hatte, auch eigentlich in den interessanten Zonen den Ball hatte, aber immer umringt war von 1000 Leipzigerinnen. Und ich hoffe, dass ich mich da jetzt nicht von der Kameraperspektive zu sehr reinframen habe lassen, weil es halt auch durch die tiefe Kameraposition nochmal überbetont wird, wie dicht das Gewusel auf dem Feld ist. Aber sie haben es dann nicht geschafft, da den Plan B zu fahren. Der Plan B wäre halt dann gewesen, dann muss die Gefahr kommen über die Außen mit Hereingaben. Haben sie auch trainiert im Trainingslager, hat Alex Strauß gesagt. Wäre hier eine Möglichkeit gewesen mit Steckpässen an die Grundlinie. Das hat so 2-3 Mal geklappt, auch einmal nach so einem Fehler von Herzog zum Beispiel. Das war eine größere Chance. Und dann gab es aber auch 2-3 Situationen, wo sie offensiv nicht das genommen haben, was da lag. Also Beispiel, es gab gleich 2 Ecken, bei denen die Leipziger Spielerinnen, die am Pfosten standen, nicht rausgerückt sind, als der erste Ball verteidigt war. Das heißt, es gab dann keine Abseitssituation. Das heißt, wir hättest da einfach drüber lupfen können und hättest eine Riesenchance gehabt. Und die hatte dann Lea Schüller sogar auch. Das war ganz kurios.
Ja.
Und hat es aber nicht geschafft, irgendwie einen gefährlichen Kopfball rauszubekommen. War auch eine schwierige Situation, ganz leichte Rücklage und so weiter und so fort. Trotzdem, an einem guten Tag nutzt Bayern das, dass da einfach einmal waren es 2 Leipziger Spielerinnen, einmal war es nur eine Spielerin. Die waren einfach müde gerade in dem Moment. Die haben einfach einen riesen Bock geschossen. Und da musst du dir dann einfach auch mal das 2-0 nehmen, was dann vielleicht ein bisschen eher auf der Straße liegt als sonst.
Ja, das ist genau das, was ich sage. Also gerade diese Chance von Schüller, das ist für mich so eine Halbchance gewesen. Normalerweise ist es eine klare, aber so wie dann die Flanke gespielt wurde oder wie sie dann ist es halt für mich keine, expected goal von 0,01 oder ich finde.
Ja, 0,24, aber so arg viel, das ist jetzt auch nicht.
Genau. Ich finde, Bayern hat halt ihr Spiel von der ersten bis zur letzten Minute durchgespielt. Das war gut. Offensiv könnte man aber sagen, sie hätten vielleicht auch mal ein anderes Stilmittel auch versuchen sollen. Ich glaube, Linda Daimann hatte mal einen Fernschuss, der dann auch knapp das Gehäuse verfehlt hat. Kannst natürlich auch nicht immer machen, wenn dir 10 Spielerinnen auf den Füßen stehen, ist auch klar. Aber mir hat auch so ein bisschen die Variabilität gefehlt, muss ich gestehen. Schlussendlich, wenn Leipzig so spielt, wie sie gegen Bayern gespielt haben, werden sich dann auch andere Mannschaften schwer tun. Und ist für Bayern, glaube ich, in der Konstellation auch mit der neuen Doppelsechs einfach das Wichtigste, die 3 Punkte eingefahren zu haben. Und jetzt wartet man eigentlich minütlich, ob da noch eine Meldung aus Turin kommt mit Arianna Caruso, die ja die letzten 2 Spiele von Juventus nicht im Kader stand, die ja schon verabschiedet wurde. Die wurde schon von den Teamkolleginnen in die Luft geworfen. Gibt es ja Bilder dazu. Die Bayern sollen ja die Ausstiegsklausel ziehen oder gezogen haben. Allein die Veröffentlichung oder die Bekanntgabe des Transfers fehlt noch. So ist aus Italien zu hören. Alexander Strauß wollte sich dazu ja nicht äußern, klar. Gefragt hat man trotzdem, aber das wäre natürlich schon noch ein wichtiger Transfer, den man jetzt eigentlich machen müsste, dass da in der Mittelfeldzentrale noch was passieren muss. Ist, glaube ich, schon klar, jetzt nur auf Olme und Lohmann zu setzen. Natürlich kommt Zatrazil jetzt in vielleicht 2-3 Wochen wieder zurück, wäre mir persönlich zu riskant.
Ja, bis dann ist ja auch das Pokalspiel gegen die Eintracht und so. Ich bin mal gespannt. Caruso ist selbst schon auch so ein bisschen offensiv drauf. Also nicht so die Sechserin, die jetzt nur abräumt oder so. Deswegen finde ich schon spannend. Lohmann ist ja eigentlich auch eher ja sehr, sehr dynamisch und so. Deswegen bin ich gespannt, falls sie dann kommt, falls man dann Spiele mit ihr hat, wie das auch so mit der defensiven Absicherung und so aussieht. Aber an sich spannende Spielerin. Also, aber mal schauen, wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben.
Es ist definitiv auch interessant, wenn man jetzt Rundtransfer macht. Es ist eine Spielerin, die mit Stammplatzambitionen kommt. Dann hast du Oberdorf in der Hinterhand, dann hast du Stanway, die jetzt ja höchstwahrscheinlich dann die gesamte Saison noch ausfallen wird. Du hast Sadrazil. Du hast mit Tanikawa ein Talent geholt, wo alle sagen, das ist die Superspielerin, die kann auf allen Positionen bis auf Viererkette und Torwart spielen. Dann kommt im Sommer ja Carolina Lea Wilmers dort ja zurück. Also damit, der wird geplant. Jetzt hast du einen Linda Dahlmann eigentlich noch, eine Spielerin, die eigentlich auch eher in der Zentrale zu Hause ist. Pernil Harder, ganz zu schweigen. Du kannst ja eigentlich eine Mannschaft aufstellen mit 11 zentralen Mittelfeldspielerinnen. Also das wird für Bayern in vielerlei Hinsicht noch interessant. Bei den ganzen zentralen Spielerinnen wird sich vielleicht auch Clara Bühl fragen, die ja nominell neben Franzi Kett vielleicht die einzige Wingerin ist im Kader. Was plant denn der FC Bayern überhaupt? Brauchen wir noch Außenbahnspielerinnen? Also das wird hochinteressant noch. Und insofern, also Caruso, für die Ziele, die Bayern hat, in der Champions League weit zu kommen, die Meisterschaft zu holen und auch im Pokal wieder ins Finale zu kommen, wäre der Transfer aus meiner Sicht wichtig. Die Frage ist halt dann natürlich, was passiert dann im Sommer, wenn alle wieder fit sind? Dann hast du ein Luxusproblem.
Ja, das ist wohl wahr. Und gleichzeitig ist auch die Frage, wird es der FC Bayern in der Saison häufiger schaffen, wie jetzt in diesem Spiel? Ich finde, das ist eigentlich so mit das Positivste, was du mitnehmen kannst. An einem Tag, an dem nicht alles klappt, trotzdem das relativ souverän nach Hause zu bringen. Denn es gab auch schon Phasen, auch in dieser Saison, in denen es Gegner geschafft haben, indem sie höher gepresst haben in der zweiten Hälfte oder zum Teil waren es auch manchmal die ersten Hälften, die dann schlechter waren bei Bayern, unter anderem ja gegen Leipzig im Hinspiel. Da war es nicht die komplette erste Hälfte, aber ich würde sagen die ersten 35 Minuten, dass da dann sehr, sehr wenig funktioniert hat beim FC Bayern, weil sie einfach die Präzision im Passspiel nicht hatten, weil sie im Gegenpressing die Bälle nicht zurückgewonnen haben und dann bist du eben auch sehr schnell überspielt, ist ja klar. Und das alles wäre in diesem Spiel schon auch möglich gewesen. Also zu Beginn der zweiten Hälfte dachte ich mir, na jetzt bin ich mal gespannt, wie das weitergeht, wenn Leipzig weiter so hoch presst, weiter so gute Ballgewinne auch hat. Aber Bayern hat es wirklich gut geschafft, das wieder zu beruhigen, kaum was zuzulassen, da auch nicht nachzulassen. Und deswegen fand ich es dann am Ende dann doch auch ein sehr souveränes Spiel, auch von diesem Aspekt her betrachtet. Und das ist definitiv was Positives, gerade vor dem Hintergrund der Verletzungen, dass man sich darauf einstellen musste. Und dass das ja auch nicht die Kernkompetenz ist. Also Linda Dahlmann und Clara Bühl, die müssen auch defensiv gut sein, sonst können sie nicht beim FC Bayern spielen. Sie werden aber eher nach ihren Offensivaktionen bewertet. Und von Linda Dahlmann sind mir genauso viele gute Chancen in Erinnerung, wie richtig, richtig gute abgelaufene Zweikämpfe, wo sie einfach der Gegnerin den Ball klaut und damit den kompletten Angriff kaputt macht. Und das war eben auch da und das war gut vom FC Bayern.
Ja, also defensiv war das, würde ich sogar sagen, eine 1-. Offensiv hat man dann vielleicht dann auch müssen ein bisschen nachgeben und war dann auch mit dem 1-0 im Rücken dann einfach auch nicht mehr so risikobereit, was dann auch vollkommen okay ist, solange der Sieg dann eingefahren wird.
Und die schönste Nachricht, vielleicht, die gab es sowieso abseits des Platzes. Maler Groß ist nicht nur im Training wieder zurück, sondern sie hat auch schon fürs zweite Team jetzt an diesem Wochenende gespielt. Ich habe es gar nicht nachverfolgt, aber das war zumindest der Plan. Das heißt, nach ihrer Operation, wo ihr ein bösartiger Tumor entfernt wurde, hat sie sehr schnell, so scheint es jetzt zumindest, wieder in den Leistungssport zurückgefunden. Und das ist doch wirklich mal die allerschönste Geschichte, auch vereinsübergreifend. Für den FC Bayern geht es damit jetzt dann eben punktgleich mit der Tabellenspitze, nämlich Eintracht Frankfurt, in den nächsten Spieltag. Und da geht es eben dann zu Hoffenheim. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Und danach spielt man eben gegen die Eintracht zu Hause im DFB-Pokal. Für Raber Leipzig sieht die Lage ein bisschen anders aus. 19 Punkte sind es. Man rutscht jetzt erstmal wieder auf Rang 8 ab. hat jetzt dann mit Werder Bremen auswärts und Turbine Potsdam zu Hause aber auch zwei Gegner, wo vielleicht mehr gehen könnte. Bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt bei Leipzig, denn da gab es eben auch viele positive Dinge, die man in diesem Spiel sehen konnte, haben wir ja, glaube ich, auch mit thematisiert. Und dann haben wir eben nur noch ein Spiel, über das wir sprechen können, weil eben die Partie zwischen Essen und Köln sehr kurzfristig abgesagt wurde. Aber immerhin Potsdam und Werder Bremen, die durften sich duellieren. Das ist ja im Kali auch nicht mehr so selbstverständlich im Januar. Deswegen sind wir mal dankbar, dass dieses Spiel stattgefunden hat. Und es gab auch wirklich einiges zu sehen, unter anderem einen Pfostenschuss von Sophie Weidauer in der Anfangsphase. Bis die ersten Tore fallen, dauert es allerdings bis in die 38. Minute. Da verursacht Krawczyk mit einem unnötigen Handspiel einen Freistoß und den schießt Larissa Mühlhaus von der linken Seite aufs Tor und Fischer fliegt total am Ball vorbei. Das ist leider ein Torhüterinnenfehler, so muss man es, glaube ich, klassifizieren. Und Werder Bremen führt mit 1:0. Und wie lange führt Werder Bremen mit 1:0? 4 Minuten. Denn dann fällt tatsächlich der Ausgleich. Turbine Potsdam schießt sein zweites Tor in dieser Saison. Und das passiert so. Hahn schickt nach einem Abstoß Schwalm tief auf den rechten Flügel. Die flankt wuchtig richtig mit Zip auf Schmidt. Und die kommt vor Dahms an den Ball und erzielt das 1:1. Lara Schmidt war vorher mit Vanessa Schwalm nicht mitgekommen. Das war ein sehr, sehr schön, sehr präziser und sehr entscheidungsfreudig ausgespielter Angriff der Turbine, der dann auch mit einem Tor belohnt wurde. Und es gab durchaus noch weitere Chancen. Schwalm verpasst einmal das Tor nur knapp. Dafür trifft auf der anderen Seite Mühlhaus mit einem Freistoß nur die Latte. Potsdam hat sogar eine 2-gegen-1-Situation nach einem Fehlpass von Werder Bremen im Spielaufbau, bekommt das aber nicht ausgespielt. Und hinten raus dann gewinnt dann doch Werder Bremen dieses Spiel und das auch noch deutlich. 72. Minute, Weidauer kommt an eine Flanke von Lara Schmidt, die verlängert wird. Sie trifft den Innenpfosten und von dort ins Tor. Vanessa Fischer hat keine Chance. Sehr, sehr platzierter und schöner Abschluss. 81. Minute, Larissa Mühlhaus sammelt eine Flanke ein, die von wieder zu ihr abprallt und trifft aus kurzer Distanz zum 3:1. Und dann kommt noch die 90. Minute. Mühlhaus schießt einen Freistoß aus großer Distanz aufs Tor. Kramer deutet an, mit dem Kopf hinzugehen, geht dann aber nicht hin. Und Vanessa Fischer hinter ihr reagiert darauf nicht mehr. Und deswegen schlägt dieser Ball im Torwart-Eck ein oder im Eck ein. Sieht auch wieder nicht günstig aus. Für keine der beteiligten Potsdamerinnen ist aber dann vielleicht auch egal, ob das jetzt 1:4 oder 1:3 ausgeht. Am Ende, Helene, gewinnt das eben dann Werder Bremen sehr deutlich. Und man muss dann ja auch sagen, souverän. Und dass Werder 4 Tore schießt, war jetzt ja auch nicht so häufig zu sehen in dieser Saison. 18 sind es ja jetzt erst bisher insgesamt. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Ja, ich muss sagen, ich fand Bremen lange Zeit gar nicht so überzeugend. Also am Ende 4:1 wirkt recht deutlich. Aber ich fand das Offensivspiel dann, ja, schon über Strecken so ein bisschen blass, so ein bisschen so blass wie deren Trikots, die so weiß, Salbei, grün, man sieht nicht so viel. Naja, auf jeden Fall, ich finde, man hat immer gesehen, wenn Potsdam so ein bisschen unter Stress war, dann waren sie auch wirklich unter Stress und dann kam ein Fehler. Also wenn sie unter Druck den Ball klären musste, hat gar nicht geklappt oft. Ja, wenn eben ganz viele Bremerinnen auf einmal kamen, um zu pressen, oder eben, wenn die Torhüterin mal besonders herausgefordert wurde, dann kamen auch die Fehler. Aber ich finde, Bremen hat es gar nicht so richtig gut geschafft, über lange Strecken eben diese Stresssituation zu kreieren. Und von daher, ja, war es lange so ein bisschen zäh. Also Bremen hat schon immer gut nachgesetzt, zweite Bälle gewonnen, waren ganz pflichtschuldig. Aber es war jetzt nicht die richtige Spielfreude, die da aufgesprüht ist. Und ja, deswegen war ich mir dann gar nicht so sicher, ob sie es hoch gewinnen würden, wie es jetzt am Ende der Fall war. Also man hat es auf jeden Fall nicht so sehr kommen sehen. Potsdam war andererseits natürlich auch nicht so nah dran, jetzt selber da 3 Tore zu schießen, aber immerhin das eine. Es war schon verdient. Auch interessant, dass dann wieder die routinierten Spielerinnen waren, die da so ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer geholt haben. Also Schwalm und Schmidt, die sind ja beide wirklich schon ein Leben quasi für die Turbine am Ball. Und ja, wirklich schöne Kombinationen. Ansonsten hat Bremen aber jetzt auch nicht so viel zugelassen. Ich würde also sagen, von Potsdam aus gab es schon so ein bisschen positive Nachrichten im Sinne der Offensivbemühungen. Also ich glaube, wenn sie daran anknüpfen können, dann ja, ist das schon mal was gegen Jena oder so, die ja harmloser waren, wenn auch eben gegen einen stärkeren Gegner. Ja, gleichzeitig ist immer noch so ein bisschen das Manko, was ja der Trainer Kutrus auch schon gesagt hatte, was sie eigentlich in der Vorbereitung ändern wollten, wo sie dann wieder als neue Turbine rausgehen wollten, was leider auch nicht geklappt hat. Du hast schon gesagt, Max, die meisten Teams sind leider doch noch die gleichen und auch die Turbine hat es hinten raus ein bisschen schwer. Da merkt man schon, dass die Puste ausgeht und ja, dass sie ja nur auf der Kurzstrecke oder Kurzstrecke erfolgreich sind. Und das war schon auch bei Bremen dann zu sehen, dass so ein bisschen die Widerstandskraft und so in den Zweikämpfen hinten raus doch so ein bisschen rausgegangen ist.
Ja, ich finde, insgesamt stand Turbine Potsdam schon gut. Also das war so eine Mischung aus 5-4-1 und 5-3-2. Ich glaube aber, auf die Systematik kommt es gar nicht so wirklich an, weil es sehr viel Mittelfeldpressing war und dann ist es eigentlich egal. Dann musst du sowieso immer dorthin verschieben, wo der Ball ist. Und das hat aber Potsdam wirklich eigentlich gut gemacht. Und deswegen gab es ganz, ganz, ganz selten mal Überzahlsituationen für Werder. Im Grunde war es immer 3-3, 4-4, 2-2 gar nicht so oft, weil es war immer relativ eng gestaffelt auf einem Raum. Und da kannst du dich durchspielen, ist aber gar nicht so einfach, weil du hast gar nicht so, du siehst quasi nicht den Raum, in den du reinpassen könntest. Du kannst immer nur in den Fuß passen. Und das haben sie dann auch gemacht und da hat dann Werder Bremen auch in der Regel den Ball nicht verloren. Aber wenn es dann leicht unpräzise ist, dieser Ball, dann geht er eben mal ins Aus oder er wird irgendwie weggespitzelt, du musst wieder hinterherlaufen. Deswegen war das eben so zäh für Werder Bremen. Und das, finde ich, hat die Turbine wirklich gut gemacht und das würde ich, glaube ich, als positive Erkenntnis mitnehmen. Und dieses Spiel ist kein 1-4-Spiel, wenn du diese Fehler nicht machst bei den Toren. Und da muss man über Vanessa Fischer sprechen, aber nicht nur über Vanessa Fischer. Ich finde, dass insgesamt eben genau das, was du gesagt hast, die abgeklärt hat im eigenen Strafraum, die auch wirklich schwer zu haben ist, das verstehe ich, die war definitiv nicht da. Da gab es Querschläger, Kerzen wurden geschlagen, Fehlpässe zum Teil noch. Und manchmal wurde einfach nicht mit genügend Wumms der Ball aus dem Strafraum rausgeschlagen. Also wenn du dich dazu entscheidest, zu klären nach der Ecke, dann leg alles rein in den Schuss, dann habt ihr ein bisschen mehr Zeit, alle rauszurücken. Und das, da hat es einfach noch nicht gepasst bei Potsdam. Aber das andere war eben da. Und gleichzeitig war es bei Werder Bremen so, dass du gesehen hast, das ist ein Team, das sich selbst gerade sucht und immer nur in Teilen findet. Denn bei Werder sind ja ganz viele Dinge da. Eine Sicherheit im Aufbau. Sie haben auch Stürmerinnen, die Chancen herausspielen können und verwerten können. Mühlhaus, Weidauer, Mahmoud. Aber sie sind kaum in die interessanten Zonen reingekommen. Also Werder Bremen hat in der bizarren Überzahl aufgebaut. Es war so ein 3-1-Aufbau. Und manchmal ist sogar noch Livia Peng rausgekommen, was sie überhaupt nicht hätte machen müssen, aber wahrscheinlich wollte sie mitspielen. Und dann hatten sie einen 4-1-Aufbau. Und der war aber immer in der eigenen Hälfte. Also sie haben sich quasi ganz selten getraut, vorzuschieben. Und dann waren die Außenspielerinnen, standen sehr hoch und breit. Und dann sind aber immer wieder Spielerinnen entgegengekommen. Afawi ist entgegengekommen. Ricarda Weikling war die Sechserin, die immer aufgebaut hat. Vanessa Mühlhaus ist manchmal auch tief gekommen. Manchmal auch Sophie Weidauer. Also immer wieder gab es da eigentlich eine Bewegung. Und da haben sie auch hingespielt. Also sie haben es eigentlich auch richtig gemacht. Auch Lara Schmidt zum Beispiel, die dann als linke Innenverteidigerin sehr breit gespielt hat. Und Lena Dahms, die, also auf Soccerdonner habe ich gesehen, dass sie in der Regionalliga immer linkes Mittelfeld gespielt hat. Jetzt war sie rechte Innenverteidigerin. Einmal ist sie gegen zwei Potsdamerinnen ins Dribbling gegangen, als einzige Spielerin vor ihrem Strafraum. Da hast du vielleicht die Mittelfeldspielerin gesehen, aber ansonsten hat sie es eigentlich ganz gut gemacht in der Partie. Also sie haben es eigentlich ganz gut geschafft, da immer wieder so reinzuspielen, auf Afawi, auf Weidauer, die entgegenkommen. Und dann haben die aber wieder zurückgespielt. Und dann ging es wieder von hinten los. Also sie sind quasi in diesen Block nicht reingekommen. Und ich glaube, das war eine Kombination aus Potsdam war da sehr diszipliniert und erst als die Disziplin wegen Erschöpfung ein bisschen schlechter wurde, hat Werder Bremen so richtig eine Druckphase gehabt. Ich finde, die Schlussphase war sehr souverän von Werder Bremen. Ich glaube, das war die eine Seite, die dazu geführt hat. Und die andere Seite ist aber, dass Werder Bremen sich in dieser Formation und ohne Michel Ulbricht, die zu Bayern gewechselt ist, jetzt im Winter geliehen, da wieder reinfinden muss. Und vielleicht ist da dann der größte Lichtblick, dass Lina Hauseke in der zweiten Hälfte kam, bei der du immer das Gefühl hast, also A, alle anderen atmen ein bisschen auf, die Lina ist wieder da, Gott sei Dank. Und die Lina Hauseke, die hat so eine Autorität einfach, die hat so eine Entschlossenheit manchmal in ihren Aktionen. Das ist auch nicht immer der Weg, der vielleicht immer der taktisch klügste ist, aber zumindest macht sie was und denkt sich und ergibt sich da nicht so in so einen Spieltrott, den dieses Spiel dann auch irgendwann hatte. Und so würde ich, glaube ich, aus Bremer Sicht auf dieses Spiel blicken. Und jetzt habe ich irre viel Worte verwendet für etwas, was aber eigentlich relativ ereignislos war, wenn man ehrlich ist. Aber das waren so meine Gedanken dazu.
Sehr spannender Transfer eigentlich auch von Michael Ulbricht. Man sieht es ja ziemlich selten in die Richtung, dass dann eine Spielerin von Bremen oder so nach Bayern ausgeliehen wird. Und ja, eben auch nur für ein halbes Jahr oder so. Und dann auch mit Kaufoptionen, die eben nicht mehr die jüngste ist. Also fand ich spannende Konstellation irgendwie. Ja, mal schauen, ob sie dann auch als Backup und so, wie viel sie da genutzt wird. Und ja, ich fand es auch noch interessant, dass Potsdam es eigentlich ziemlich gut geschafft hat, Bremen immer nach außen zu drängen. Also vor allem in der ersten Halbzeit. Ständig gab es Einwurf. Also irgendwann konnte man es auch nicht mehr sehen. Aber das zeigt ja auch, okay, sie hatten es eben ganz gut drauf. Da Bremen nicht zu sehr in diese schwierigen Zonen kommen zu lassen, sondern sie standen ihnen schon so ein bisschen auf den Füßen und ja, haben es auch selbst im Spielaufbau meistens geschafft, den Ball irgendwie rauszukloppen. Sie haben ihn nicht im eigenen ersten Drittel verloren, sondern meistens dann erst zur Mittellinie und ja, das war dann auch schon mal ein wichtiges Fund, um nicht direkt in den Konter reinzulaufen. Aber jetzt zu dir, Flo.
Ja, das ist gut. Ich wollte nur anmerken, dass ja natürlich Michael Ulbricht Bremen fehlt, aber dazu ja noch weitere 8 Spielerinnen verletzt sind. Das ist natürlich auch eine Geschichte, glaube ich, die man gemerkt hat. Ich fand, Darms hat das zwar auch ganz okay gemacht beim Tor gegen Bianca Schmidt, die gefühlt doppelt so alt ist wie sie, sieht aber wirklich alt aus, was eine einfache Körpertäuschung ist. Die Schmidt dann... Abwehrspielerin, die im Sturm aufgeboten wird, sagt auch schon alles über Turbine Potsdam aus, dann da eiskalt den Treffer macht. Ich finde, Potsdam hat das für ihre Mittel erstaunlich gut gemacht. Ich fand, das war vielleicht sogar mit das beste Saisonspiel bis zur 70. Minute, wo sie das 2-1 dann bekommen. Und in so einem Spiel tut es halt umso mehr weh, wenn du dann so ein Gegentor bekommst wie das erste. Weil wenn du da mit 0-0 oder es ging ja mit 1-1 in die Halbzeit, wenn du vielleicht sogar mal in Führung gehen kannst, wo das Tor war ja echt gut ausgespielt, sieht es halt schon auch anders aus. Aber so dann die Tore zu bekommen, das ist dann schon bitter. Und das vierte Jahr, gebe ich dir recht, ist dann nicht mehr kriegsentscheidend. Aber es wirft halt, ja, es ist wieder so, was ich vorher gesagt habe, mit Signale an die Mannschaft. Das sind ja auch Signale, die du dann irgendwie setzt. Du bist irgendwie eigentlich nah dran, aber dann legst du das Ei selber rein. Das nagt dir dann schon so ein bisschen auch an deinem Selbstbewusstsein oder vielleicht auch an dem Glaube, dass du es noch umreißen kannst, wenn du dir immer quasi mit dem eigenen Hintern das niedertrampelst, was du mühsam aufgebaut hast.
Ja, ist halt immer so schwierig, weil man will irgendwie diese Tore dann rausrechnen, wenn es so stumpfe individuelle Fehler sind und sagen, ja, okay, ohne die sieht's ja schon viel besser aus, dann ist vielleicht nur 1-2 und so und es gab viele gute Sachen, aber man kann es halt auch nicht einfach so rausrechnen, weil es sich ja schon irgendwie durch die Saison zieht und das ist dann halt immer das Schwierige bei Potsdam, finde ich. Also es wurde extrem viel gearbeitet, Kai Liebknecht hätte das bestimmt gefallen, es wurden schon viele gute Sachen gemacht, aber am Ende sind es halt doch solche Fehler, die bei allen Sachen, die man an anderen Enden des Platzes gut macht, die dann dich selber wieder runterziehen und das ist auch schwierig, das dann einfach rauszurechnen eben.
Ja, und das macht es auch, finde ich, für uns Beobachtende nicht immer so ganz einfach, weil ich habe es jetzt zwar geschafft, unheimlich lange zu monologisieren über dieses Spiel, da musste ich aber auch schon sehr genau hingucken und mir viele Notizen machen. Denn, also, wir müssen die, wie wird das jetzt, wenn noch Aufsteiger da mit dazukommen, Diskussion nicht jetzt an der Stelle führen. Aber die Frage stelle ich mir schon immer wieder, wenn ich solche Spiele sehe oder eben auch jetzt das Spiel dann von Jena in Wolfsburg, wo die Eindrücke jetzt natürlich gerade auch noch sehr frisch sind. Abwechslungsreich ist das nicht und diese klare Überlegenheit eines Teams, die hat auch ihren Reiz verloren, wenn jetzt nicht irgendwie 5, 6, 7 Tore fallen, weil dann hat man immerhin die Tore, die man immer wieder sieht, und dann kann man sich immer wieder an schönen Offensivaktionen freuen und kann und sieht etwas, was quasi gut gemacht wird. Wenn es aber so ist wie bei diesem Spiel, beide haben kein schlechtes Spiel gemacht, beide waren gut auf ihrem Niveau, aber die Tore sind halt Freak-Tore in der Regel, die fallen, also natürlich nicht alle, aber die meisten davon, und es passiert dann doch relativ wenig. Also außer man ist jetzt Einwurffetischist, da hattest du schon recht, Helene. Also 37 waren es allein für Werder, 37 Einwürfe. Einwürfe auch nochmal ein ganz eigenes Thema, aber das hat mich bei Freiburg so aufgeregt. Freiburg hat Einwürfe ins Zentrum geworfen und dann war der Ball so schlecht geworfen, dass er nicht verarbeitet werden konnte. Da, also dann bitte werft den immer die Linie entlang. Aber ich will nicht wieder zurück zum SC Freiburg kommen. Hat man in dem Spiel auch gesehen bei Potsdam. Die haben da 2-3 Einwürfe gehabt, die waren ein bisschen wild. Aber das ist schon vom Unterhaltungswert her, also allein jetzt vom Unterhaltungsprodukt her. Ich will damit nichts sagen gegen die Spielerinnen und gegen die Teams. Die haben genau das gemacht, was sie machen wollten und sollten. Und es hat halt manchmal gut und manchmal weniger gut funktioniert. Aber der Unterhaltungswert ist dann trotz 5 Toren doch gar nicht so hoch von so einem Spiel. Ich weiß nicht, ob das Ernüchterung bei mir ist, weil ich mich so gefreut habe, dass es wieder losgeht. Oder ob es vielleicht auch daran liegt, dass es halt im Januar im Kali oder im Februar im Karl-Liebknecht-Stadion, das ist jetzt auch nicht vielleicht der Place to be, außer man ist eben da, um ein Spiel zu spielen. Also das ist, ja, waren noch so Gedanken, die ich dazu hatte.
Was auch immer so ein bisschen auffällt, ist, finde ich, eben allein dieser Physis-Aspekt, der macht schon so viel auf bei diesen Teams am unteren Ende der Tabelle. Und das halt auch wieder so ein strukturelles Ding, weißt du? Ja. Wie oft Wolfsburg trainiert und Bayern trainiert im Vergleich zu Potsdam und Jena und was die da für Möglichkeiten haben. Das ist halt so ein Unterschied. Und das kannst du halt auch nicht direkt lösen. Und ja, wenn da 14 Teams sind, die dann strukturell vielleicht eher wieder so aufgestellt sind wie Potsdam und Jena und eben natürlich nicht professionell, dann hat man das vielleicht noch mehr. Und das einfach zu sowas dann runterkommt und dass man es halt in der Schlussphase oft sieht, aber auch bei den Zweikämpfen, das ist irgendwie auch so ein bisschen schade, weil ja, das ist eben so ein Aspekt, wo man denkt, okay, darüber sollten jetzt nicht immer alle Spiele entschieden werden, es soll ja um das schöne Spiel und so gehen, aber es ist einfach super spielentscheidend und man sieht es jede Woche wieder. Mhm.
Ja, dem kann man nichts hinzufügen, außer dass ich euch noch sage, liebe Hörerinnen und Hörer, wie es jetzt für beide Teams weitergeht. Potsdam hat 2 Punkte Rückstand auf Jena, wird jetzt dann in Frankfurt und in Leipzig spielen. Das sind die nächsten beiden Spiele für die Turbine. Werder Bremen hat jetzt 20 Punkte, springt auf Rang 6 hoch und wird jetzt dann zu Hause gegen RB Leipzig und dann beim FC Bayern spielen. Das sind die nächsten beiden Partien dieser Teams. Und dann bleibt für uns noch die Aufgabe übrig, dass wir jetzt dann die Spieltags-Awards vergeben. Jeder für sich kürt seine MVP, seine Unsung Heroine und seinen Moment des Spieltags. Flo, du musstest jetzt am längsten schweigen von uns. Wenn du magst, darfst du vorlegen, wer ist denn deine MVP an diesem Spieltag?
Ja, bei den MVPs, da habe ich mir 3 Namen aufgeschrieben, weil ich nicht wusste, wen ihr pickt, in der Hoffnung, dass ich dann zumindest eine Person nehmen kann. Dann mache ich es einfach, weil ich der Erste bin. Ich nehme Geraldine Reuteler, die ein super Spiel gemacht hat gegen Leverkusen, in 2 Toren direkt beteiligt war, auch sonst relativ viele Offensivaktionen hatte. Ist, glaube ich, auch die Spielerin des Jahres in der Schweiz und hat da wirklich auch Lust auf mehr gemacht und ja, das ist mein MVP.
Dem Gesichtsausdruck von Helene nachzuurteilen, hättest du auch ruhig jemanden anderen nehmen können. Habe ich das richtig interpretiert, Helene?
Komplett richtig, ja. Reuschel da ist wirklich, ja, tolle Spielerin. Ich werde nicht müde, das zu betonen. Habe ich bestimmt schon in jeder der 18 bisherigen Rasenfunk-Sendungen gesagt fast. Aber ich finde, sie ist halt keine Spielerin, die so genau ihren Move hat oder in einer Disziplin absolut die Beste ist. Aber sie kann irgendwie, ja, fast alles einfach. Sie ist extrem konsistent, sie ist immer da. Ja, bin sehr gespannt, was für eine Rolle sie auch spielen wird dann mit dem Nationalteam bei der Schweizer EM dann in diesem Sommer. Aber gut, dann muss ich jetzt spontan umswitchen und nehme relativ langweilig Jill Janssens, weil ich finde, ja, sie hat es einfach sehr, sehr gut gemacht mit ihren Laufwegen. Sie hat immer jemanden auf ihren Hacken gehabt, meistens eben Zikai, also die Arme, die tat einem echt ein bisschen leid mit ihrem Laufpensum auch, aber ja, ihr Abschluss auch super gut, gerade beim 1-0 hatte er natürlich auch einiges an Zeit, aber hat sie sehr schön getroffen, den Ball, und ja, auch bei den Toren danach sehr gut gemacht, war eigentlich in jeder Offensivaktion involviert, hat auch selbst sehr viele Meter abgerissen. Von daher, ja, finde ich auch eine verdiente MVP.
Ganz fantastisch. Mein First Pick war Reuteler, mein Second Pick war Jill Janssens, aber zum Glück hat ja Janina Minge noch ein ganz fantastisches Spiel gemacht beim VfL Wolfsburg an beiden Enden des Feldes. Irgendwann hatte man den Eindruck, ja, lass doch die anderen auch nochmal was machen bei Standardsituationen und im Angriff. Also dann nehme ich eben Janina Minge, aber ich schließe mich allem, was ihr gesagt habt, vollumfänglich an. Die haben wirklich tolle Spiele gemacht, Reuteler, Janssens und eben, wie ich finde, auch Janina Minge. Ist jetzt noch eine von deinem Zettel eigentlich übrig, Flo, oder hättest du auch die 3 genannt?
Na, ich hatte tatsächlich dann noch Nicole Anyomi auf dem Zettel stehen, die ja auch an allen Toren beteiligt war, wobei ich auch immer noch die Frage stelle bei dem 1:0, oder was heißt die Frage stelle? Ich glaube, mit einer anderen Torhüterin fällt der Elfmeter nicht, weil sie sich den Ball wirklich, also das ist eine Kombination aus Platzfehler und technischem Fehler, dass der Ball zu weit vorgelegt wird und wenn voll da nicht voll reingeht, sondern einfach nur so ein bisschen versucht, den Winkel zuzumachen, passiert in der Situation, glaube ich, nichts. Also das war schon noch eine geschenkte Aktion. Und bei einem Tor, das sie selber macht, hat sie aus meiner Sicht auch so ein bisschen Glück, dass sie den Ball beim guten Vorbeilegen an Turani dann ja noch behält und quasi sich nicht den Ball selber in die Hacken spielt. Aber trotzdem, ja, also hat eine gute Leistung gemacht, gute Leistung geliefert. Und ich hatte noch Larissa Mühlhaus als Nummer 3 natürlich. Da stehen, wer 3 Tore schießt, der gehört natürlich auch auf einen Zettel.
Sehr gut. So, jetzt habe ich dir vielleicht auch Unsung Heroine-Optionen gerade genommen, ohne dass ich es wollte. Oder bist du da auch noch ausgestattet? Wer ist es denn geworden bei dir?
Da habe ich mir auch ein paar Gedanken gemacht. Ich habe geschwankt. Ich sage jetzt aber auch nicht zwischen wem. Ich habe mich jetzt schlussendlich entschieden für Marta Kasaya von der TSG Hoffenheim, die gefühlt keinen Zweikampf verloren hat und Sofascore bestätigt das auch. Die hat 2 Kämpfe am Boden, 4 Stück gewonnen, 2 Luft-Zweikämpfe gewonnen, hat sehr viele Bälle abgewehrt und geblockt und hat auch mit ihrem Stellungsfehler die einzige Freiburger Chance eingeleitet. Also insofern ist es eindeutig verdient, dass sie hier erwähnt wird. Hat für die Chance für Zicker gesorgt, nee, aber ansonsten ein super Spiel gemacht. Defensiv sehr gut und es war diesmal auch gar nicht nötig, dass sie vorne eine Ecke reinköpft, wie sie es sonst auch gerne macht, weil die Hoffenheimer so sonst schon überlegen waren. Also Kasaya war jetzt mein Pick, aber es gäbe noch die eine oder andere, die man nehmen könnte.
Eigentlich wollte ich tatsächlich eine andere Hoffenheimer Verteidigerin auch nehmen, die nämlich der SC-Offensive einen Dorn im Auge war, aber vielleicht lassen wir es lieber. Ich fand, dass wir Hoffenheim vielleicht ein bisschen zu wenig jetzt gewürdigt haben, weil, ja klar, Freiburg war nicht besonders berauschend in der Offensive, aber ich finde doch, dass die CSG es wirklich ziemlich gut gemacht hat, dass sie auch gerade im Pressing da ziemlich souverän waren und sich clever rausgespielt haben. Also, ja, und bei den Flanken auch Dorn hat da wirklich immer alles rausgekopft, aber ja, allzu viele Hoffenheimerin müssen wir jetzt auch nicht in unseren Nominierungen haben. Deswegen nehme ich lieber doch Schwalm von Potsdam, die eben mit ihrer energischen Flanke genau die Energie symbolisiert hat, die jetzt Potsdam noch für den Rest der Saison braucht. War eigentlich in jeder Offensivaktion involviert. Einmal auch so ein bisschen unglücklich daneben vergeben. Aber ich finde, über sie ist extrem viel gelaufen und ja, nicht alles ganz richtig gemacht, aber ich finde, sie stand einfach dafür, dass man wirklich gemerkt hat, okay, Potsdam versucht es nochmal und kann vielleicht sogar nochmal ein bisschen rankommen.
Mhm. Ja, auch eine sehr schöne Wahl. Dann gehe ich für meine Unsung Heroine nochmal zurück zum Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Leverkusen und würde gerne Anna Ehling in den Ring werfen, die ja in der Innenverteidigung spielen durfte, / musste, war keine leichte Aufgabe gegen dieses Leverkusen und ich finde, sie hat es sehr, sehr gut gemacht. Sie hat am Boden keinen Zweikampf verloren, in der Luft einen, war sehr souverän. Ich kann mich an keinen Stellungsfehler erinnern. Sie war unheimlich souverän. Und es ist eben irgendwann gar nicht mehr aufgefallen, dass sie da in der Innenverteidigung spielt und nicht Sophia Kleinhane. Deswegen meine Unsung Heroine. Ich glaube, sie ging so ein bisschen unter bei diesem Sieg, aber hat meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Anna Ehling.
Wäre tatsächlich meine zweite Wahl gewesen, wenn ich noch auf der Liste gehabt hätte.
Schaut mal, wie schön, wie einig wir uns sind. Dann kommen wir noch zu unseren Momenten des Spieltags. Flo, was hast du denn da auf deinem offenbar ja sehr langen und ausführlichen Zettel?
Ich habe mich da einfach für ein schönes Tor entschieden, weil ich da der Meinung bin, das muss gewürdigt werden. Carolina Lea Wilmersdottir, das Tor aus dem Nichts, hat mir sehr gut gefallen und das habe ich jetzt als Moment des Spieltags für mich zumindest gewählt. Das hat mir doch ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, dieser Treffer.
Ich glaube, das geht uns allen so. Das Einzige, was mich wirklich wahnsinnig macht, ist, dass ich nicht weiß, wie es genau entstanden ist. Aber gut, so ist es
eben. Aber das ist doch auch das Schöne und das Mysteriöse an dieser Frauen-Bundesliga, an diesem Produkt, dass man manchmal nur Vogelperspektiven hat, manchmal mal Froschperspektiven von Spielen. Manchmal werden die Spiele von der anderen Seite gezeigt und ja, manchmal fallen Spiele aus, weil der Boden ein bisschen gefriert eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Das ist doch das Unerwartete, das ist doch das Tolle an der Frauen-Bundesliga.
Und manchmal hört man auch die Anweisungen sehr gut von Trainern, manchmal hört man auch die vierten Offiziellen reden. Also es hat auch alles, gibt sehr viele positive Dinge. Ja, da hast du recht. Helene, was ist dein Moment dieses Spieltags?
Ja, was soll ich sagen? Mein Zettel ist leider nicht so lang und ausführlich wie der von Flo. Also bin ich schon wieder in der unangenehmen Situation, dass ich William Stott hier ebenfalls aufgeschrieben hatte. Ich werde jetzt einfach nicht mehr ausweichen. Es war so ein tolles Tor, man kann es auch zweimal nehmen.
Es ist wirklich super. Dann möchte ich etwas anders gehen bei meinem Moment des Spieltags. Ich würde tatsächlich die Fans in den Stadien als Moment des Spieltags nehmen, denn es gab zwei, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Den einen hast du vorhin schon erwähnt, Helene. Die Choreo, absolut fantastisch, über fast die komplette Nordkurve hinweg. Frag mich auch, wie sie es befestigt haben, ehrlich gesagt, weil komplett festgehalten werden konnte, das glaube ich nicht. Richtig toll. Bisschen schade, dass, also in der Übertragung, die ich gesehen habe, wurde das gar nicht so wirklich angesprochen. Ich dachte mir, Mensch, das ist doch super schön, das zu sehen. Und ich fand auch die Werder Bremen-Fans hinter dem Tor in Potsdam, die das ganze Spiel über mit Fahnen geschwenkt und gesungen und die einfach gute Laune auch hatten. Das war zwar ein Dauersingsang, aber ein gut gelaunter, fröhlicher Dauersingsang. Und da dachte ich mir, ach, das mag ich so richtig, dass man das auch noch anders wertschätzt als im Fußball der Männer. Und ich finde das nicht selbstverständlich und ich fand, dass es wirklich einige gute Fanmomente an diesem Wochenende gab. Vielleicht kann man auch da, die Stimmung in Leipzig war jetzt zum Beispiel auch keine schlechte, das hat man auch gesehen. Auch in Wolfsburg hattest du das Gefühl, die freuen sich jetzt alle wieder, dass sie spielen. Es waren sogar Jena-Fans da. Ich meine, klar, geht auch von der Fahrt her, aber Montagsspiele sind einfach super ätzend für Fans, sagte DFB selber. Es ist halt eine Abwägung zwischen Reichweite wegen TV-Spiel und den Interessen von Fans. Und das eine ist eben wichtiger als das andere in den Augen des DFBs. Aber das hat mir wirklich, das hat mir Freude bereitet, dass so viele Fans da waren und dass es da eben, ja, diese, also ich würde tatsächlich das herausheben, also diese Choreo in Freiburg und die Werder-Fans in Potsdam. Das hat mir gefallen. Mein Moment des Spieltags. Dann haben wir aber jetzt aber wirklich doch diesen Spieltag abschließend besprochen. Ich danke euch beiden sehr, das hat große Freude gemacht. Vielen, vielen Dank an Helene Altgeld. Schön, dass du mal wieder hier im Rasenfunk warst. Danke dir.
Vielen Dank euch.
Und herzlichen Dank an Flo Rümmele von mirsanroth.de. Schön, Flo, dass du mal wieder im Rasenfunk warst. Vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Und mir ebenso. Ich hoffe, euch lieben Hörerinnen und Hörern auch, denn ihr wisst ja, ihr bestimmt hier letztlich das Programm. Ihr habt diese Sendung hier möglich gemacht. Der Rasenfunk ist Paywall, werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Geht am besten mit einem Dauerauftrag, dann kommen 100% der Überweisung auch bei uns an, aber auch via PayPal-Kreditkarte ist alles möglich. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Till, Drüberquatschen, Sebastian, Achim, Emre und Gudinho. Sie alle haben uns nicht nur unterstützt auf rasenfunk.de, sondern sie haben sich auch dort als Unterstützende registriert. Ansonsten könnt ihr Feedback geben unter mitmachen.rasenfunk.de. Da haben wir ein kleines und schnuckeliges Forum. Und abonniert auch sehr gerne auch die anderen Feeds des Rasenfunks. Wir haben den Bundesliga-Männer-Feed, den Ligatour-Feed zur zweiten Liga der Männer und europäischen Fußball der Männer, den Nationalteams-Feed zu Länderspielen, vor allem natürlich der deutschen Nationalteams und das Tribünengespräch. Da haben wir unter anderem gerade über das Polizeikostenurteil gesprochen des Bundesverfassungsgerichts. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Bis bald hier wieder. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.